herzlich willkommen im Podcast von Coffee and Chainrings. Ein neues Kaffeekränzchen steht an. Hier ist der Tea Racer und wir schauen heute mal ein wenig über den Tellerrand. Es geht heute nicht explizit um Mountainbike oder Radsport, sondern heute begeben wir uns in die Welt des Triathlons, in den Langdistanz-Triathlon. Und dazu habe ich zwei Gäste eingeladen. Und zwar Christina Paulus, die aktuelle Ironman-Weltmeisterin von Hawaii 2025. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ergänzend, das habe ich jetzt natürlich vergessen in meiner Aufregung, wenn ich so eine honorige Persönlichkeit habe, Ironman-Weltmeisterin der Age Group 40 bis 44. Ich glaube, so ist es richtig, ne?
Ja, genau, korrekt.
Genau. Und du bist nicht alleine, sondern dein Partner, Coach, oder das wird er uns gleich selber erzählen, was er alles für Aufgaben wahrnimmt, aber selbst auch Langdistanz-Triathlet, recht erfolgreich in der Vergangenheit, wenn ich das richtig recherchiert habe. Zumindest in Rot habe ich ein Ergebnis mal gefunden. Dennis Mello, schön, dass du auch da bist.
Ja, hallöchen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Gerne, gerne. Ich habe am 11.10., das war der Tag der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii dieses Jahr, habe ich wie jedes Jahr vorm Fernseher gesessen und dann bin ich irgendwann, ich wusste, dass ihr da seid, dass ihr auf Hawaii seid, auch natürlich neugierig auf das Ergebnis gewesen und ich habe gesehen, jawohl, Christina, du hast es gepackt, du bist Weltmeisterin geworden und den Weg dorthin und das Erlebnis auf Hawaii, das interessiert mich sehr und ich hoffe unsere Zuhörer auch, wie das dir da so ergangen ist oder wie es euch da so ergangen ist. Und ich bin gespannt, was ihr da so für Geschichten dazu erzählen habt. Vielleicht fangen wir erstmal an. Seit wann machst du Triathlon? Seit wann bist du in der Bubble drin?
Also meinen ersten Triathlon habe ich vor ziemlich genau 10 Jahren gemacht. Das war 2015. Da habe ich mich relativ spontan und ohne irgendwie vorher mich über irgendwas, was Triathlon angeht, informiert zu haben, meine erste Sprintdistanz am Tegernsee gemacht. Ja, war jetzt keine Glanzleistung damals. Und danach habe ich auch erst gesagt, sowas mache ich nie wieder. Aber nach einmal drüber schlafen, habe ich dann gedacht, auch wenn man ein bisschen dafür trainieren würde, könnte es vielleicht sogar Spaß machen. Genau, und so bin ich dann dazu gekommen und bin da so reingerutscht.
Ja, das kenne ich irgendwoher. So ähnlich ist es mir auch mal gegangen. Ich habe mal, das ist aber noch viel, viel länger her, Hamelner Triathlon mitgemacht. Das ist ja nur auch eine Sprintdistanz. Aber die Karriere war kurz und erfolglos. Ich bin dann tatsächlich beim Triathlon zumindest nicht dabei geblieben, weil ich bin halt auch kein Schwimmer. Ne? Ich bin dann mehr so Treibholz und bin dann eher beim Fahrradfahren gewesen. Ja, aber 2015 ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Du wirst sicherlich vorher auch schon andere Sportarten ausprobiert haben.
Ja, also ich habe schon ein bisschen was gemacht immer, wobei ich als Kind und Jugendliche konnte ich mit Ausdauersport relativ wenig anfangen. Da habe ich eher Tennis gespielt und Basketball. Ich war zwar bei der Wasserwacht, aber da ging es auch eher so um die Gemeinschaft und wir haben da jetzt nicht auf Leistung trainiert. Wir haben da so Rettungsschwimmen gemacht und ja, da ging es eigentlich nicht darum, irgendwie hier Wettkampfgedanken auszuleben oder so. Da ging es darum, mit den Leuten einfach eine gute Zeit zu haben. Und genau so war das in der Jugend. Und mit Ausdauersport habe ich dann angefangen, so ungefähr als ich 20 war, Studium. Da habe ich dann irgendwie was gesucht, um mich sportlich zu betätigen wieder. Und habe mir dann einfach ein paar Laufschuhe gekauft, weil ich dachte, laufen kann man überall, das ist günstig. Und habe dann so mit dem Laufen angefangen. Und das aber auch ganz unambitioniert eigentlich. Also ich bin vielleicht 1 bis 3 Mal die Woche bin ich laufen gegangen. Habe, bevor ich losgelaufen bin, auf die Küchenuhr geschaut, bin dann raus und meistens so zwischen 20 und 30 Minuten später wieder nach Hause gekommen, habe wieder auf die Küchenuhr geschaut und gedacht, okay, 30 Minuten reicht, passt. so ging es mit dem Laufen damals los. Und dann kam, als ich für meinen ersten Job nach München gezogen bin, da war ich so Mitte 20, 25 war ich da. Da hat mich dann ein Arbeitskollege mit ins Fitnessstudio geschleppt und damit konnte ich eigentlich auch nicht so viel anfangen, aber ich habe gesehen, da ist so ein Raum, da läuft coole Musik und da ist dunkel und da ist so ein bisschen Disco-Stimmung und bunte Lichter Und das war ein Spinning-Kurs. Und dann dachte ich, probiere ich doch mal diesen Spinning-Kurs aus. Und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich dann direkt mir ein Rennrad gekauft habe und einfach Rennrad fahren gegangen bin. Genau, und dann kam das noch dazu. Und dann hatte ich das Fitnessstudio gewechselt und dann gab es dann Schwimmbecken und dann bin ich mal wieder schwimmen gegangen. Und ja, aber das war alles so eigentlich ganz unambitioniert. Und ja, dann habe ich irgendwann einfach meinem damaligen Freund erzählt, yay, ich komme aus Herzogenaurach gebürtig, also da kommen ja Adidas und Puma her. Und da gibt es schon seit Jahren einen Triathlon, der heißt Herzoman, in Anlehnung an Iron Man. Und von dem hatte ich eben immer mal gehört. Und dann ist ja auch Rot nicht so weit. Und von der Challenge Rot hat ja sowieso jeder schon mal gehört, zumindest der da in der Gegend wohnt. Und dann habe ich meinem damaligen Freund davon erzählt, dass das doch eigentlich mal ganz witzig wäre, sowas zu machen. Und dann hat er uns direkt am nächsten Tag für eben diese Sprintdistanz am Tegernsee angemeldet. Und ganz ohne Training, also wir waren dann vielleicht 2, 3 Mal die Woche, haben wir uns irgendwie mal sportlich betätigt. Ich glaube, mein längster Lauf waren wahrscheinlich 10 Kilometer, meine längste Radfahrt wahrscheinlich 40 Kilometer und Schwimmen, ja, halt die 20 Bahnen, die man schwimmen musste dann am Ende so ungefähr. Also keine allzu große sportliche Vergangenheit jetzt, die ich vor meiner Triathlon-Karriere hatte, ehrlicherweise.
Ja, aber immerhin, ne? Also einfach mal irgendwann mit irgendwas anfangen und dann entwickelt sich. Das ist eine starke Sache und dann schließt sich der Kreis irgendwann am Ende. Und letzten Endes, du bist ja keine Profiathletin in dem Sinne, die ihren Lebensunterhalt damit verdient, sondern du bist, soweit ich das weiß, du kannst mich aber berichtigen, du bist, glaube ich, Vollzeit berufstätig auch nebenbei, ne?
Genau, ja. Ich arbeite voll und Triathlon ist nur mein Hobby. Genau. Also ich starte als sogenannter Age Grouper. Also das heißt, man verdient damit kein Geld, man zahlt ganz normal
Man
seine
gibt ziemlich viel
Anmeldegebühr.
Geld aus.
Ja, genau.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also da bin ich absolut bei euch. Aber Dennis, du bist auch Langdistanz-Triathlet.
Sagen wir mal, also ja, bin ich, allerdings nicht so intensiv wie Christina. Also ich habe bisher zwei Langdistanzen gemacht und davon eben meine letzte und auch recht erfolgreiche letztes Jahr in Rot in 8 Stunden 50. Da bin ich recht zufrieden mit, wenn man so ein bisschen bedenkt. Also Stichwort Hamener Triathlon, das war mein Beginn meiner Triathlon-Zeit und zwar 95 habe ich den ersten Hamener Kindertriathlon mitgemacht. Das war zu der Zeit, glaube ich, der insgesamt zehnte Triathlon insgesamt, irgendwie sowas. Und seitdem, ja, lässt mich der Sport trotz vielen Verletzungen nicht mehr los, tatsächlich.
Davon habe ich tatsächlich in Social Media mal irgendwo ein Reel oder einen Beitrag gesehen, dass du da verletzungstechnisch ja, Schwierigkeiten hast und diese Langdistanzen dann auch unglaublich fordernd für dich sind, körperlich, ne? Also nicht so wie für jeden Athleten, dass es natürlich für jeden eine Überwindung ist und auch das Training entsprechend gemacht werden soll, aber du hast halt auch immer mit gewissen Verletzungen zu tun, ja. Umso größer natürlich der persönliche Erfolg und die Zeit kann sich auf jeden Fall sehen lassen, die du da abgerissen hast in Rot, ne?
Ja, finde ich auch. Und am Ende des Tages ist es natürlich, kommt es ja eigentlich nicht auf die Zeit an, sondern mehr oder weniger um die Freude an der Bewegung. Und dann hat natürlich jeder einfach, also jeder, der da durchs Ziel läuft oder jeder, der generell eigentlich beim Triathlon durchs Ziel läuft, ist halt ein Gewinner. Und jeder hat seinen, also wenn man überlegt, wie wenig Menschen auf der Welt oder jetzt in der Gesellschaft überhaupt Triathlon machen. Und das sind ja die fittesten oder mit die fittesten Menschen in der gesamten Gesellschaft. Und das sind vielleicht, ja, vielleicht irgendwie so 3, 4% von der Gesamtgesellschaft, die sich entsprechend so bewegen. Und ja, das ist halt so eine, wie du schon sagst, eine eigene Bubble. Da hat natürlich dann jeder auch immer seine eigenen Ansprüche. Aber ja, am Ende ist eigentlich jeder ein Gewinner, der durchs Ziel läuft oder der Spaß an der Bewegung hat.
Das ist im Prinzip schon ein Fazit. Eigentlich könnten wir jetzt schon aufhören, ohne dass wir die ganze Geschichte erzählt haben, weil die Worte sind einfach komplett richtig. Es geht da tatsächlich darum, für uns als ja, ich sage jetzt mal für uns als Breitensportler, das, was wir tun, einfach, weil wir es gerne machen und weil die Community cool ist, weil wir das in coolen Landschaften machen, weil wir an Orte kommen auf dieser Erde, wo wir ohne diesen Sport wahrscheinlich ja nie hingekommen wären. Und all diese Dinge, diese persönlichen Dinge, sich gar nicht an anderen orientieren, sondern einfach das machen, weil man halt selber Spaß dran hat. Das ist das Wichtigste. Und manchmal habe ich aber das Gefühl, das geht bei vielen auch einfach verloren, dieses Gefühl. Da geht es tatsächlich nur um Leistungen und der Leistungsgedanke, der in der Gesellschaft tatsächlich ja dann vorhanden ist, beruflich, aber auch dann im Sport. Das ist manchmal so ein bisschen überehrgeizig alles. Ich nehme mich da allerdings auch nicht aus, ne? Also bei allem Positiven habe ich auch immer noch diesen Ehrgeiz in mir, für mich selbst gesteckte Ziele dann auch irgendwie zu schaffen. Aber Dennis, ich habe etwas gelesen. Ich habe mich natürlich so ein bisschen vorbereitet, mit wem ich jetzt hier zu tun habe. Und du bist ja der, mehr oder weniger auch so ein bisschen der Coach und der Betreuer gewesen von Christina auf Hawaii. Aber du hast ja auch einen entsprechenden Background. Du bist jetzt nicht einer, der sagt, ich betreue dich, weil ich dein Partner bin, sondern ich habe gelesen hier, du bist Bewegungs-, Triathlon- und Atemcoach. Und das als Asthmatiker interessiert mich ganz besonders. Was ist ein Atemcoach?
Ein Atemcoach macht tatsächlich das, wonach es sich anhört. Also der Fokus liegt darauf, sozusagen eigentlich auf der elementarsten Tätigkeit, die der Mensch oder die ein Lebewesen tut, nämlich Atmen. Also da liegt der Fokus drauf, dass man diese Atmung wieder so, sagen wir mal, ausrichtet oder durchführt, wie sie ursprünglich gedacht war von der Natur. Also ich mache mal ein kleines Beispiel. Es ist sicherlich bei der einen oder anderen schon geläufig, dass es die sogenannte Stressatmung, die sogenannte Ruheatmung gibt. Und in der Regel ist das dann damit behaftet, wie die Luft, also durch welchen Atemweg die Luft in den Körper kommt. Und die Mundatmung ist also die Atmung, die, sagen wir mal, nicht primär für die Ruhe gedacht ist, sondern es ist mehr so die Atmung, die Kampf- und Fluchtatmung, und da wird der Körper sozusagen in einen recht stressigen Zustand versetzt, also so wie es eben beim Kampf oder bei der Flucht auch sein sollte. Aber das ist eben kritisch zu sehen, wenn man eben permanent in diesem Zustand ist. Und da geht der Trend dann dahin, dass man die Nasenatmung sozusagen wieder in den Fokus rückt. Auf jeden Fall erstmal mit Fokus auf den Alltag, also dass man im Alltag einmal so ein bisschen die Achtsamkeit erhöht, wie man grundsätzlich atmet, ob es zum Beispiel auch auffällige Parameter gibt, die darauf hindeuten, dass man vielleicht ein nicht ganz gesundes Atemmuster hat. Also so Klassiker wären dann zum Beispiel, wenn man einen Menschen hat, der dann sehr häufig gähnt oder immer sehr viel seufzt. Das ist nämlich dann ein Anzeichen dafür, dass er die sogenannte, also dass seine CO2-Toleranz nicht mehr so hoch ist, also Kohlendioxid-Toleranz sehr niedrig ist. Und das versucht er dann auszugleichen mit tiefen Seufzern, also mit viel, viel frischer Luft. Und häufig ist es dann auch so, also ein schöner Scan ist dann sozusagen, so als Referenz mal die Atemfrequenz. So eine normale Atemfrequenz in Ruhe liegt eigentlich in der Regel so zwischen 10 und 12, plus minus. Wenn es jetzt mal 14, 15 ist, ist es auch nicht so dramatisch, aber in der Realität sieht man viele Menschen, die im Alltag oder zum Beispiel auf der Arbeit, wenn sie jetzt selbst auch eine Tätigkeit haben ohne körperliche Anstrengung, dass sie schon so Richtung 20 unterwegs sind.
Also Atemzüge pro Minute, ja?
Genau.
Okay.
Genau. Mhm. Das ist jetzt so für Sportler sicherlich gar nicht dann. So ein Sportler kann das auch recht gut kompensieren, selbst wenn, weil er halt einfach eine viel höhere, bessere körperliche Konstitution hat. Aber wenn man jetzt so wieder das Auge in die Gesellschaft richtet, wo halt einfach Bewegung nicht so natürlicher Bestandteil ist des Lebens, also auch nochmal eine kleine Referenz, 80% der Menschen schaffen es nicht, sich 2,5 Stunden die Woche moderat zu bewegen. Und das heißt, von A nach B gehen, also zu Fuß, mit dem Fahrrad fahren. Man kommt nicht ins Schwitzen, sondern nur so leicht außer Atem. Also wir leiden unter einem massiven Bewegungsmangel nach wie vor. Das ist natürlich jetzt, wenn man in so einer Bubble Triathlon, Ausdauersport allgemein ist, das ist sicherlich nicht so präsent. Aber das ist einfach, ja, es ist ein massives gesellschaftliches Problem. Und zurück zur Atmung, da kann man dann eben schon über die Atemfrequenz und dann halt auch mal über ganz bewusstes Atmen durch die Nase diese Atemfrequenz runterbringen und diese CO2-Toleranz wieder erhöhen. Das mal so ganz, als ganz grober Abriss. Können wir uns aber gerne mal dann gesondert zu austauschen.
Der Gedanke, der mir jetzt entstanden ist durch deine Schilderung, super spannendes Thema, schreit förmlich danach, das in einem anderen Podcast nochmal fortzusetzen. Aber eine Frage habe ich da
Ist
noch zu,
vermutlich, ja. Sehr gerne.
bevor wir wieder zurückgehen auf Richtung Hawaii. Der Ansatz ist aber ein gesundheitlicher, der sich dann auf den Sport auch übertragen lässt, oder ist das ein sportlicher Ansatz von dem, was du
Es
gerade
ist
gesprochen hast?
tatsächlich, also grundsätzlich ist es ein gesundheitlicher Ansatz. In dem Fall arbeite ich dann nach einem Schema, nennen wir das mal. Das ist die sogenannte Buteyko-Methode. Das war ein russischer Arzt, der hat in den 60ern festgestellt, dass Menschen, die erhöhte Mundatmung aufweisen, also dadurch dieser CO2-Haushalt halt gestört ist im Körper, also ein Ungleichgewicht ist, dass damit auch einhergehend erhöhtes Asthmaaufkommen, Schnarchen, schlechtes Schlafen, Bluthochdruck, also klassische Zivilisationskrankheiten im Zusammenhang stehen. Und deshalb ist es zunächst erstmal immer ein gesundheitlicher Ansatz, aber es hat natürlich eine hohe Tragweite bis in den Spitzensport rein, weil es gibt teilweise auch wirklich Olympia-Ausdauerathleten. Da gibt es dann so verschiedene Testmethoden, ist eigentlich falsch, also Atemkontrollmethoden nenne ich das mal, wo die dann tatsächlich auch relativ schlecht abschneiden und wo dann halt auch noch natürlich umso mehr Potenzial nochmal da ist, obwohl das jetzt vielleicht auch schon ein Weltklasse-Sportler ist. Also es ist unglaublich, was da möglich ist.
Du triggerst mich gerade total, weil ich bin tatsächlich, ich habe Schwierigkeiten, ich bin kein Nasenatmer. Schiefe Nasenscheidewand, enge Nasengänge, ne? Ich atme permanent durch den Mund. Allerdings, diese ganzen Symptomatiken, die du da gerade aufgezählt hast, sehe ich bei mir nicht, außer dass ich einen trockenen Mund habe. Ansonsten glaube ich, ist das alles ganz okay. Aber da gehen wir, lass uns mal wieder zurückkehren, sonst driften wir komplett ab. Ist super interessant. Aber lass uns noch mal wieder zurück zu Christina kommen. Du bist dieses Jahr, du hast ja nicht nur den Hawaii-Triathlon gemacht, die Langdistanz, sondern du warst ja vorher auch in Hamburg. Das war die Europameisterschaft der Frauen, meine ich. Und auch da hast du deine Altersklasse gewonnen. Und das Rennen, was dort passiert ist, das wurde ja auch im Fernsehen live übertragen, steht ja, was die äußeren Bedingungen angeht, glaube ich, komplett konträr zu dem, was dann später auf Hawaii passiert ist. Was so die Wetterkapriolen angeht, ist das richtig?
Ja, das war ein krasser Unterschied. Also auch von den Bedingungen, aber auch von der Strecke. Also man schwimmt ja in Hamburg in der Alster. Das ist ja eine braune Brühe, da sieht man seine eigene Hand vor Augen nicht. Da hast du natürlich auf Hawaii das komplette Gegenteil mit dem glasklaren Wasser, wo du eigentlich die gesamte Schwimmstrecke über alles sehen kannst, die Fische unter dir schwimmen kannst. Manche von den anderen Teilnehmerinnen haben sogar Delfine schwimmen sehen während dem Wettkampf. Und dann die Radstrecke in Hamburg, die ist ja komplett flach. Ich glaube, die hat in Summe 300 Höhenmeter, indem man zweimal über eine Brücke fährt und einmal St. Pauli da so einen kleinen Anstieg hoch. Und beim Laufen ist in Hamburg, finde ich, auch was ganz anderes. Das sind vier Runden. 4 mal 10 Kilometer, 10,5 Kilometer und auf Hawaii hast du ja wirklich nur eine Runde. Und Hawaii ist relativ einsam, also du hast erst eine Schleife durch die Stadt, da hast du Zuschauer und danach bist du aber eigentlich 30 Kilometer auf dem Highway und bist auf dich allein gestellt. Und in Hamburg hast du halt wirklich, dadurch, dass das ja mitten durch die Stadt geht, die ganze Strecke ist voll mit Zuschauern. Also da hast du so eine krasse Stimmung die ganze Zeit, da ist überall Party und Musik und die Leute feiern. Das war in Hamburg schon richtig cool. Beim Radfahren, ja, Wind hat man sowohl auf Hawaii als auch in Hamburg gehabt. Und was in Hamburg noch ziemlich heftig war dieses Jahr, es hat dann irgendwann angefangen, aus Strömen zu regnen, in Strömen zu regnen. Also ich glaube, es war so bei Kilometer 20 ungefähr vom Marathon. Es war schon die ganze Zeit über recht bewölkt und das recht drückend. Und dann ging auf einmal so ein richtiger Platzregen mit teilweise sogar Hagel runter. Ich weiß gar nicht, wie lange es ging. 10, 15
20
Minuten
Minuten
sowas.
so.
20, ja, 20 Minuten sogar. Und danach war es dann natürlich krass, dann ist es so richtig schwül geworden. Das war dann schon wieder ähnlich zu Hawaii.
Ja.
Ja, die Luftfeuchtigkeit, die dann da aufkam. Und ich hatte meinen Trainer ja auch an der Strecke stehen, den ich jede Runde gesehen habe. Der hat mir dann auch zugerufen, dass ich jetzt echt aufpassen muss, weil das Wetter jetzt richtig fies ist durch diese Luftfeuchtigkeit. Man hat es selber gar nicht so gemerkt. Also zumindest nicht bewusst. Aber es war dann schon echt anstrengend, auch nochmal diese Luftfeuchtigkeit dann da damit klarzukommen. Genau, aber ansonsten war Hamburg auch ein richtig, richtig schönes Rennen und auch sehr erfolgreich. Ich habe ja nicht nur meine Altersklasse gewonnen, ich habe auch Gesamt gewonnen. Also ich bin Gesamterste von den
Ah,
Age-Grouperinnen
okay.
geworden.
Herzlichen Glückwunsch. Ja.
Genau, ja, danke schön. Ja, das war natürlich ein krasses Erlebnis, da dann als erste Age-Grouperin ins Ziel zu laufen. Ja,
War
das
das
war schon
dann,
nochmal ein bisschen anders.
war das der Qualifier dann auch für
Ja,
Hawaii dieses
genau.
Jahr? Okay.
Ja,
Also du
genau.
hattest, war das ein Ziel von dir, das zu erreichen, oder hast du das erreicht und dann kam die Idee, okay, wenn ich jetzt schon mal das Ticket habe, dann löse ich es auch?
Nee, eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich war vor 2 Jahren ja schon mal auf Hawaii und bin da Neunte in meiner Altersklasse geworden mit 10 Stunden 3. Habe mich danach dann natürlich schon ein bisschen gewurmt, diese 3 Minuten.
Das kann ich gut verstehen,
Aber
ja.
aber ich war dann eigentlich fein damit. Und dann habe ich letztes Jahr ja auch noch Nizza. Letztes Jahr war die WM für die Frauen ja in Nizza, habe ich letztes Jahr auch gemacht. Da bin ich dann Zehnte in meiner Altersklasse geworden und beide Male 39. Gesamt. Und dann habe ich eigentlich gesagt, so jetzt reicht's auch, weil die Startplätze sind ja auch nicht gerade günstig. Und Hawaii mit der ganzen Reise verbunden ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Und deswegen wollte ich Hamburg eigentlich nur machen, um ein schnelles Rennen zu machen. Und natürlich hat man auch von so einem Overall-Sieg geträumt, gebe ich ganz offen zu. Aber man weiß ja nie, was an so einem langen Tag passiert. Aber dass es jetzt geklappt hat, war natürlich richtig cool. Und vorher habe ich eigentlich gesagt, falls ich mich qualifizieren sollte, würde ich es nicht annehmen. Außer, und das habe ich Dennis nicht erzählt, das habe ich nur für mich gedacht, falls ich Overall gewinnen sollte, dann überlege ich es mir nochmal. Ja, und nachdem ich nicht dachte, dass es wirklich passieren wird, war für mich eigentlich klar, wir fliegen nicht nach Hawaii. Ja, aber nachdem es ja dann doch passiert ist, musste ich mir dann natürlich nochmal anders überlegen. Also wir haben auch bei Freunden übernachtet und mit denen saßen wir dann abends noch zusammen und haben noch drauf angestoßen. Und dann haben sie natürlich auch gefragt, ob ich den Slot annehme. Und dann habe ich gesagt, ah, ich weiß nicht, eigentlich wollte ich es nicht machen. Und dann haben natürlich alle auf mich eingeredet, ja, wenn du als Europameisterin bist und Overall gewonnen hast, dann musst du doch zur WM fliegen. Ja, und dann habe ich mich umstimmen lassen. Natürlich in Absprache mit Dennis.
Ja, ich glaube, du hättest dich geärgert, wenn du es nicht gemacht hättest. Egal, was auf Hawaii gewesen wäre, aber das ist ja schon outstanding da, ne? Also es ist, also ich verfolge Triathlon schon, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte, ohne dass ich ja selbst wirklich da außer in Hameln mal aktiv gewesen war. Aber es ist
Wann
einfach
hast du mitgemacht
faszinierend.
in Hameln? Weißt du das noch?
2004, 2002, 2004 so. Also das Internet war damals, glaube ich, noch nicht so groß, aber wenn man ganz tief wühlt, dann findet man irgendwo noch eine Ergebnisliste. Aber es lohnt sich nicht. Nein, genau. Hawaii ist das Ereignis im Triathlon für mich gefühlt, was es zu erreichen gibt. Und ich finde es auch gut, dass die Weltmeisterschaft jetzt wieder für beide Geschlechter, für Männer und für Frauen ab nächstem Jahr, meine ich, wieder auf Hawaii stattfindet und nicht mehr diese Trennung stattfindet, das eine Jahr in Nizza, das andere Jahr auf Hawaii und dann im Wechsel, sondern das ist einfach so gewachsen, finde ich, und das ist so in meinem Herzen, in meinem Kopf ist das so verankert. Also da bin ich relativ, ja, unflexibel, muss ich gestehen. Weiß nicht, wie du das empfindest oder wie ihr das empfindet, aber du hast ja dann auch beides jetzt schon mitgemacht. Du hast ja gerade gesagt, du warst 2023 auf Hawaii und du warst 24 in Nizza.
Genau. Aber es waren beide Male ja schon die Rennen, wo eben Männer und Frauen getrennt waren.
Ach ja.
Und ja, genau. Und ich wollte eigentlich war ja mal der Plan, dass Dennis und ich, dass wir uns gemeinsam qualifizieren und gemeinsam starten. Und wir hatten uns auch schon zu einem Ironman angemeldet, wo wir uns beide qualifizieren wollten. Und ich glaube, 2 Tage später hat Ironman dann eben bekannt gegeben, dass sie die WM trennen für Männer und Frauen.
Das
Ja, dann
ist ärgerlich, aber naja
ist
gut.
da nichts draus geworden aus dem Plan. Genau, und dann war eben die erste WM nur für Frauen. Da habe ich vorher ja schon so meine Zweifel gehabt, wie das so wird, nur mit Frauen. Aber ich muss sagen, es war echt ein richtig schönes Rennen. War super entspannt. Also gerade beim Schwimmen, so ein entspanntes Schwimmen habe ich noch nie gehabt. Und auch danach nie wieder. Und Nizza wollte ich eigentlich auch gar nicht machen. Hatte ich auch immer gesagt, für mich gehört die WM nach Hawaii und nicht nach Nizza. Das ist für mich kein wirkliches WM-Rennen. Aber dadurch, dass ich eben 9. in meiner Altersklasse geworden bin, hatte ich automatisch einen Slot für Nizza. Und dann haben wir gesagt, na gut, die Strecke in Nizza reizt mich ja schon. Ich würde das Rennen sowieso gerne mal machen, allein wegen der Strecke. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn ich jetzt einen Slot eh habe, dann machen wir das halt einfach. Aber es war auch von der Stimmung her einfach keine WM. Also das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Also ich finde es auch gut, dass es jetzt wieder gemeinsames Rennen für beide gibt.
Ja,
Ja.
wenn wir da jetzt drüber sprechen, wir sprechen, du hast gerade gesagt, 2023, 10 Stunden 3. In Hamburg warst du, glaube ich, 9 Stunden 13, kann das sein?
Ja. Ja,
Und
genau.
jetzt warst du 9 Stunden 57, glaube ich, auf Hawaii wieder, ne? Also unter 10 Stunden.
Ja.
Das sind ja schon richtig, richtig, richtig starke Zeiten. Da muss man natürlich auch trainieren. Ne? Das geht nicht wie am
Ja.
Tegernsee mit 40 Kilometern Rad und einmal um den Block
Nee.
gelaufen in 6 Minuten und dann, sondern da muss man eine gewisse Vorbereitung haben. Wie sieht denn dein Training aus? Wie viel Zeit investierst du pro Woche neben deinem Job? Ich nehme mal an, es wird auch ein 35-40-Stunden-Job möglicherweise sein, in deiner Freizeit dann ja fürs Training und wie ist das so strukturiert?
Genau, ich arbeite 38,5 Stunden. Habe aber zum Glück einen Homeoffice-Vertrag. Das heißt, für mich fallen schon mal so Wegezeiten weg, was ich früher auch hatte. Da bin ich jeden Tag locker eine halbe Stunde zur Arbeit hin und zurück jeweils gefahren, also über eine Stunde. Das ging damals noch, da habe ich auch nicht so viel trainiert. Aber jetzt bin ich natürlich froh, dass ich mir sowas sparen kann. Und trainieren tue ich in der Woche im Schnitt, sage ich mal, 15 bis 20 Stunden. Ja, genau.
Der
Ja, und
Schwerpunkt.
da gehört natürlich viel, viel Organisation dann auch dazu. Also das meiste ist natürlich das Radfahren, würde ich jetzt mal sagen, so circa 8 Stunden pro Woche. Dann Laufen ist eigentlich immer gleich, so 4 Stunden die Woche. Vielleicht mal in der Hochphase dann mal 5 Stunden, aber Laufen sind die Umfänge, werden jetzt nicht so viel mehr. Beim Radfahren ist natürlich im Sommer wesentlich mehr dann. Da fährt man ja dann am Wochenende auch wesentlich länger dann, als jetzt im Winter nur auf der Rolle. Und Schwimmen nochmal so 2 bis 4 Stunden. Und dann nochmal 2 Stunden Krafttraining. Ja, und dann kommt man so auf plus minus 15 bis 20 Stunden die Woche.
Ja, das ist schon ganz ordentlich. Wo schwimmt man denn Hameln? Die Bädersituation ist
Ja,
ja ein bisschen schwierig geworden in den letzten Jahren.
zurzeit leider sehr schwierig, ja. Also jetzt im Winter sowieso. Jetzt haben sie ja in Unsen, gab es ja immer die Traglufthalle, die haben sie ja dieses Jahr leider nicht mehr aufgebaut.
Ja.
Jetzt kann man aktuell eigentlich nur noch in Erzen schwimmen. Und da hast du ja aber auch immer nur morgens 2, 3 Stunden, dann ist ja erstmal zu und dann erst nachmittags wieder. Ist natürlich auch nicht so unbedingt arbeitnehmerfreundlich. Und Emmertal gibt es noch, aber da waren wir, glaube ich, ein einziges Mal. Also da kann man nicht sinnvoll schwimmen. Da ist keine Bahn abgetrennt und da schwimmen alle kreuz und quer. Also da ist an Training nicht zu denken. Das ist leider sehr
Das
schwierig hier,
sind
ja.
10 Leute im Becken und es ist voll. Oder eigentlich, es sind 8 Leute drin und es ist voll.
Ja,
Das
ja,
ist.
ja. ab und zu bin ich da auch in der Vergangenheit mal gewesen, wenn ich mal so eine Idee gehabt habe, ich gehe mal schwimmen, aber das macht wirklich tatsächlich keinen Sinn. Und sich irgendwie in einem Schwimmverein anzuschließen und dann die Trainingszeiten von denen mitzunutzen, das funktioniert wahrscheinlich dann auch nicht, ne? Weil da fehlt dann die Flexibilität wieder, ne? Da hast du so feste Termine.
Ja, genau.
Ja.
Ja, also ich bin nicht so der Fan von so festen Terminen. Ich weiß ja auch nicht, wie meine Termine bei der Arbeit sind und nee. Es gibt ja hier einen Verein, aber die haben leider auch nur 2 Schwimmzeiten die Woche und dann auch jeweils nur eine Dreiviertelstunde. Und da kommst du ja auch nicht auf 4 Meter. Und normal, wenn ich halt mein Training habe, dann schwimme ich halt 3 bis 4 Kilometer. Aber da halt bei diesen Vereinszeiten, ja, da hast du halt vielleicht mal 2, 2,5 Kilometer.
Ach
Da kommst du
so,
bei der
okay.
Langdistanz nicht weit.
Ja, das stimmt. Ja, gut, vielleicht kommt ja irgendwann Entspannung in die Geschichte, wenn in der Nordstadt das Einsiedlerbach wieder aufmacht, nach ewigen Jahren der.
Wenn der Name dann gefunden ist.
Ja, genau. Ja, Katastrophe. Katastrophe. Nein, wir waren ja in Hameln in der Vergangenheit mit Bädern ganz gut aufgestellt, aber dann wurde ja eins nach dem anderen mal dicht gemacht und ja, so ist es halt jetzt. Ja, ist schwierig, ist ganz schwierig.
Ja.
Welchen Anteil an dem Training. Ist da eine richtige Struktur drin? Ich weiß, dass du mit Nils Görke zusammenarbeitest. Den
Genau.
finde ich übrigens, also total cool, schöne Grüße an dieser Stelle unbekannterweise, aber der hat ja auch einen eigenen Podcast mit dem Nick Stangenborg, Pushing Limits, finde ich saustark. Da bist du natürlich auch schon erwähnt worden. Selbst warst du noch nicht zu Gast da. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie dich mal einladen, aber naja, dann habe ich das jetzt halt gemacht hier.
Nee, auf die Idee sind sie noch nicht gekommen.
Ich werde Nils mal antriggern.
Ja, genau. Welchen Anteil hat der Trainer da dran? Man muss ja dann großes Vertrauen noch haben. Ne? Also ich habe es noch nicht. Ich weiß ja immer alles besser. Ne? Was so, ich trainiere dann mal mit einer App zusammen oder ja, was weiß ich, wie man es so macht heutzutage. Aber für mich ist es halt ganz schwierig, da Vertrauen aufzubauen und das dann auch so durchzuziehen, weil man kann ja immer mehr an dem Tag, als draufsteht. Wie ist das bei dir? Wie funktioniert
Ja,
das?
also ich weiß es natürlich auch immer besser, aber Nils weiß es halt leider noch ein bisschen besser.
Okay.
Und ja, der bremst mich dann schon auch immer mal wieder. Aber das war für mich auch ein Grund, weshalb ich mir einen Trainer genommen habe, weil davor habe ich eben selber mir so ein bisschen im Internet halt einen Plan zusammengesucht und auch über die Pläne vom Triathlon-Magazin. Aber da habe ich auch tendenziell immer zu viel gemacht und immer zu schnell gemacht und war dementsprechend dann halt auch verletzt. Und dann habe ich eben irgendwann gesagt, okay, ich kriege das selber nicht auf die Reihe. Ich habe auch gar nicht mehr die Zeit und die Lust dazu, das alles mir zu überlegen und zu planen. Das dauert ja auch alles. Sondern ich will jemanden, der sich auskennt und der stellt mir den Plan ein und ich muss den dann einfach nur abarbeiten. Und wir arbeiten über Training Peaks, also es ist eben eine App. Und da stellt er mir dann am Montag immer die Pläne für die Woche rein. Und dann muss ich das einfach nur abarbeiten. Genau. Und ich komme damit gut klar. Ich habe mir den Nils auch bewusst ausgesucht. Also wir kennen uns schon auch ein bisschen länger. Ich wusste, wie er so drauf ist. Finde ihn vom Typ auch super nett. Dennis kennt ihn auch schon länger. Wir hatten das auch damals so ein bisschen zusammen entschieden. Also wir hatten auch gemeinsam überlegt, wer denn in Frage kommen könnte. Und haben uns dann eben für Nils entschieden. Zum einen eben, weil er auch hier in der Nähe ist. Ist jetzt nicht so weit weg. Wir sehen uns auch ab und zu mal, jetzt dieses Wochenende, glaube ich. Genau, dieses Wochenende ist Weihnachtsfeier, da fahren wir dann hoch. Da treffen wir ihn dann und auch so unterm Jahr sieht man sich dann immer mal wieder.
Cool.
Und genau, ist einfach ein cooler Typ, ja, wie du schon sagst. Den Podcast, den sehnen wir auch immer herbei, jede Woche.
Ja. Dennis, was ist deine Rolle in der ganzen Trainingsphilosophie bei euch? Spielst du eine Rolle oder hältst du dich zurück?
Ich würde es mal als Junge für alles und Technikcoach beschreiben. Also insbesondere, was jetzt die Schwimmtechnik an sich angeht. Beim Radfahren ist es dann eher wirklich so materialmäßig auf Technik bezogen. Laufen ist es jetzt, ja, eigentlich ist die Rolle jetzt nicht allzu groß, aber es ist so rundum Betreuer, also man kann sich das eigentlich so vorstellen, Nils gibt so mit seinem Trainingsplan den Rahmen vor und wir beide füllen das dann mit Leben, weil ich halt auch so ein recht, ja, ich habe jetzt halt auch schon einen recht großen Erfahrungsschatz. Ich, aufgrund meiner ja, Erfahrung und logischerweise. Und da finde ich eigentlich immer das ein oder andere Detail, was sich noch optimieren lässt. Manchmal auch natürlich bringe ich damit Christian ein bisschen zur Weißglut. Aber also das Rennen auf Hawaii, wenn man sich da mal anguckt, mit was für einem Vorsprung sie da ins Ziel gekommen ist. Und ich hatte mir vorher noch, also nach Hamburg habe ich das Fahrrad nochmal so in 5 bis 6 Punkten nochmal ziemlich optimiert. Und ich glaube, dass also jedes Detail hat da auf jeden Fall dazu beigetragen, dass Christina da die größte Holzschale mit vom Podium genommen hat und nicht nur irgendwie Platz 2 oder 3.
Ja.
Genau, ich hatte ja sowohl in Hamburg als auch, also in Hamburg overall hatte ich nur 1,5 Minuten Vorsprung. In meiner Altersklasse dann, glaube ich, 20 Minuten. Und auf Hawaii hatte ich eben auch auf die zweite auch nur knapp über 1 Minute. Und wenn man dann halt überlegt, wenn jetzt, also ich kümmere mich einfach nicht um mein Fahrrad, mir macht das keinen Spaß. Ich will es einfach nur fahren.
Ich würde auch mit einer verdreckten Kette losfahren und irgendwie
Genau.
mit abgefahrenen Reifen.
Das würde ich. Und dann wäre, glaube ich, die Minute schnell dahin gewesen.
Noch, bevor wir aufs Material kommen, ganz spannendes Thema auch, nochmal zum Training. Dennis, trainierst du dann mit, begleitest du das Training oder trainierst du selbst auch dann aktiv strukturiert auf irgendwas oder machst du dann quasi im weitesten Sinne nur Sport?
Also ich mache es mal am Beispiel von letztem Jahr fest. Da war Christina ja auch schon bei Nils und da hatte sie ja dann, also in der ersten Jahreshälfte war ja dann alles auf Rot ausgelegt, weil Christina ja letztes Jahr auch in Rot gestartet ist. Und dann habe ich sozusagen einfach auf diesem Profil mittrainiert mit meinen Werten. Also sicherlich nicht ganz so viel. Also ich hatte dann so letztes Jahr, lag ich so zwischen 10 und 12 Stunden Training eigentlich die Woche. Also bis Rot. Und dann bin ich natürlich immer punktuell dabei. Jetzt aktuell von vor Hawaii in Summe dann sicherlich ein bisschen weniger, weil also ich kann halt aktuell gar nicht laufen. Ich kann eigentlich nur mit Schmerzen Radfahren. Und schwimmen, ja, gehe ich. Ist mir eigentlich immer ein bisschen zu aufwendig aktuell. Also ich gehe einmal die Woche schwimmen. Und wenn ich aber dann dabei bin, dann habe ich jetzt beim Schwimmen schon immer primär ein Auge auf die Technik. Das ist auch ja so ein bisschen die kleine Baustelle von Christina. Aber da bin ich von überzeugt, dass man da, also auf jeden Fall auch noch Richtung, also unter 1,05 sollte da mit ihrer Grundkraft eigentlich möglich sein. Aber das ist halt alles eine Technikfrage. Also wie bei so vielen Menschen tatsächlich. Oder Athletinnen und Athleten. Ja, also von daher bin ich dann schon immer, ja. Ein Teil des Trainings bin ich immer dabei, kann man so sagen. Und dann gebe ich immer meinen Senf dazu.
Ja, sehr gut. Genau, ungefragte Meinungen sind immer die besten.
Deswegen bin ich nicht böse, dass er dieses Jahr nicht so oft dabei war. Da konnte ich einfach meinen Senf machen.
Ja, ich komme da auch drauf, weil ihr habt ja auch beide einen Social Media Auftritt bei Insta, ihr habt beide ein Profil und ihr bespielt das meiner Meinung nach hochprofessionell. Also das, was ihr da anbietet, finde ich saustark. Wäre ich nicht
Vielen
so in
Dank.
der Lage, also das Bild- und Tonmaterial und auch das geschriebene Wort finde ich richtig klasse. Und da sehe ich halt, dass du, Dennis, Christina immer filmst oder Fotos machst und da bist du ja auf dem Fahrrad mit dabei, ne? Also
Genau,
anders wird es
ja.
ja nicht gehen. Ihr macht das aber auch selber oder habt ihr da jemanden für, der das für euch dann veröffentlicht?
Nee,
Nee,
das
das
ist
machen wir
alles. Macht ihr
selber. Das machen
selbst,
wir
ne?
alles selbst.
Ja,
Ja, ja.
saustark, richtig gut. Also Kompliment. Da können wir uns also auch eine große Scheibe noch von abschneiden, für von Coffee and Chain Drinks, weil so weit sind wir noch nicht vorgedrungen in das Game. Ganz
Ja,
stark.
aber wir denken uns ja auch immer, wir könnten viel mehr machen, aber
Ja,
ja,
das geht
am Ende
immer,
des
ne?
Tages hat man halt auch nur 24 Stunden Zeit und wenn man noch arbeiten muss, dann hat man auch nicht immer Nerven, abends da noch Zeit zu investieren und dann am Handy zu hängen.
Genau. Thema Technik, Material, wo du dich drum kümmerst, Dennis. Du bist auch Bikefitter, ne?
Genau, ja, sozusagen
Also du hast eine Ex
im Nebenberuf
also
sozusagen.
du hast eine Expertise, du hast da irgendwo einen Zettel, wo drauf steht, ich habe mal einen Schein dafür gemacht und ich kann das auch. Oder ist das auch autodidaktisch beigebracht?
Das ist, sagen wir mal, so ein bisschen dreigeteilt. Also zum einen habe ich tatsächlich also ich habe ja einen Master gemacht in Prävention, betrieblichen Gesundheitsmanagement und Coaching. Und da hatte ich tatsächlich meine Masterarbeit, habe ich in Ergonomie geschrieben. Letzten Endes dann auf das Thema Büroarbeitsplatz gepolt, aber mehr oder weniger ist es nichts anderes, als einen Arbeitsplatz einzustellen, wenn man dann sich ein Fahrrad einstellt. Weil es tatsächlich dann immer darum geht, erstmal das Umfeld so optimal anzupassen, dass es halt zum Menschen passt. Das ist dann das eine. Und B, brauchst dann halt immer noch die Zutat des Menschen, sich entsprechend dann in diesem Umfeld, im Arbeitsplatz oder auf dem Fahrrad dann auch zu verhalten. Also du kannst dich ja auch als Mensch auf das best, tollst angepasste Fahrrad mit der coolsten Fahrradposition, kann sich der Mensch ja trotzdem immer noch beschissen draufsetzen. Und das ist das dann, was ich da sozusagen versuche zu vermitteln. Also das ist so dieser erste Punkt aus beruflicher Ebene oder aus Studiensicht. Dann habe ich irgendwie schon immer, seitdem ich angefangen habe mit Fahrradfahren, 1995, ist mir schon immer relativ viel in kurzer Zeit aufgefallen. Also wenn mir jetzt zum Beispiel früher wer entgegengekommen ist mit seinem Rennrad, dann habe ich einmal so rüber geguckt und konnte dir eigentlich gleich alles sagen, was an diesem Fahrrad dran war, welche Komponenten, welche Radschuhe der gefahren ist, ob er zu hoch saß, zu weit hinten, zu weit vorne. Also das ist tatsächlich so eine ganz coole Eigenschaft von mir, die mir irgendwie in die Wiege gelegt wurde. Und dann habe ich aber trotzdem natürlich noch mich entsprechend auch nebenberuflich weitergebildet im Thema allgemein Biomechanik, Bewegung, nicht nur Fahrradposition, sondern ich war bei Marquardt in Hannover, habe ich aber auch mal einen Lauftechniktrainer gemacht oder einen Bewegungsanalysten. Und ja, weil ich mich per se halt auch im Hauptberuf viel damit beschäftige, wie man eben das Umfeld von Menschen optimieren kann, liegt mir das ganz gut, tatsächlich dann das auch auf dem Fahrrad zu machen.
Kann
Also es
man
macht auch tatsächlich Spaß.
dich da engagieren? Kann man dich erreichen? Hast du eine Praxis? Arbeitest du mit jemandem zusammen, wo du das anbietest? Gibt es da Kooperationen oder wie läuft das?
Fünfmal ja. Also ich bin ja nebenberuflich bei Bunnyhop angestellt. Also es ist hier wer das nicht kennt, das ist ein lokaler Bikeshop, auch ein Online-Händler, aber da habe ich so meine eigene Fitting-Ecke, wo ich dann Bike-Fittings durchführen kann. Ich bin punktuell, also eine Kooperation habe ich auch mit Trek, da bin ich auch punktuell und mache das dann für Trek-Kunden primär.
Bei Trek im
Und
Trek Concept Store in Hameln? Jawohl.
genau,
Wir können ja ruhig Ross und Reiter benennen. Dann.
genau, also in Hameln bei Trek. Und dann geht es teilweise auch so weit, dass ich Home-Fittings mache oder auch Workshops so mit mehreren, für Vereine beispielsweise. Also das ist davon bis, und es geht dann, ja, also es ist auch gar nicht so ein Hexenwerk, wie das vielleicht immer so ein bisschen von anderen suggeriert wird, weil man kann sich relativ viel Maße vom Körper kann man sich eigentlich sparen, zumindest wenn das Fahrrad, was der Mensch fährt, schon da ist. Da muss man gar nicht so viel messen, wie man eigentlich immer glaubt, sondern man holt den Menschen eigentlich da ab, in der Position im wahrsten Sinne des Wortes, wo er ist. Und dann ist es auch wichtig, dass der Mensch versteht, warum man was umstellt oder verstellt und B, wie er es dann im Bestfall noch für sich weiterentwickeln kann, weil das ist immer so die einzig negative Nachricht in einem Bikefitting. Ist immer, dass das Thema nie fertig sein wird. Weil es ja auch sozusagen aus der präventiven Ecke zu sehen ist. Es ist eigentlich ähnlich wie eine Zahnprophylaxe. Du gehst auch jedes Jahr da ein- bis zweimal hin und schaust halt, dass alles okay ist. Und ähnlich verhält es sich mit einer Fahrradposition, weil der Mensch halt immer sich stetig verändert. Und ja, das ist halt mein Tenor, dass ich sage, okay, ich bin jetzt da zwar der Experte, aber ich helfe dir eigentlich nur zu verstehen, warum wir was umstellen und dass du halt dann künftig auch das für dich noch bei Bedarf auch in Absprache weiterentwickeln kannst.
Und wieder erkenne ich hier großes Potenzial für eine Fortsetzung dieses Themas an anderer Stelle.
Wir sollten eine Serie machen.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, stark. Ja, vielen Dank erstmal dazu. Das ist auch ein Thema, was mich komplett antriggert, wo ich auch eine ganz spezielle Meinung zu habe, aber das können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal vertiefen. Gerne. Auch gerne hier in der Podcast-Öffentlichkeit. Aber wir gehen erstmal, jetzt geht es so langsam, wir wollen mal auf Reisen gehen jetzt. Ich sehe die Zeit oben, wie sie läuft, und wir sind noch gar nicht auf Hawaii angekommen, aber ich finde die Vorgeschichte von euch beiden oder speziell auch von Christina, der Weg dahin, der ist so toll und so spannend. Aber jetzt steigen wir in den Flieger. Wie viele Räder habt ihr mitgenommen?
Nur zwei.
Für jeden eins oder zwei für dich?
Mhm. Nee, Dennis hatte sein Fahrrad auch mit dabei.
Okay, und ich habe irgendwo auf einer Rolle was gesehen, auf dem Balkon, auf einer Rolle. Ihr hattet auch eine Rolle dabei. Mhm. Stark.
Da hat sich Dennis durchgesetzt.
Ich glaube, die auf dem Balkon, das war letztes Jahr in Nizza.
Ach so.
Ach ja,
aber jetzt, also diesmal auf Hawaii hatten wir tatsächlich auch eine Rolle dabei. Kleiner Spoiler, die auch direkt am zweiten Tag dann zum Einsatz kam, weil nämlich das Radtraining noch nicht abgeschlossen war. Es wurde schon dunkel um 18 Uhr. Auf Hawaii wird es ja so früh dunkel.
Ah, okay.
Siehst du? Das war dann direkt, da war ich dann sehr positiv gestimmt.
So, wie viel Übergepäck musstet ihr anmelden bei Lufthansa wahrscheinlich? Oder wo, mit wem auch immer ihr geflogen seid, ist ja auch egal. Aber da wird wahrscheinlich ordentlich Gepäck dabei gewesen sein.
Ja, zum Glück haben wir es gerade so geschafft. Also die Rolle, ich wollte sie eigentlich zu Hause lassen, aber Dennis hat sich durchgesetzt. Aber die wiegt auch nur 6 oder 7 Kilo, meine ich. Also die ist gar nicht so schwer.
Ja, 6,4.
Die ist auch, das ist richtig, ja, und die ist auch relativ klein. Und hinwärts hatten wir kein Übergepäck. Zurück hatten wir eigentlich ein bisschen zu viel, aber das hat die Amis nicht so interessiert.
Sehr schön, sehr schön. Gut.
Ja, zum Glück.
Wie lange dauert der Flug oder wie lange dauert die Reise von eurer Haustür bis zur Landung auf Hawaii? In Stunden? Oder muss man sogar Tage rechnen?
Also wir sind losgeflogen am Montag früh, glaube ich, oder?
Dennis? Montag um 9.50 Uhr von Hannover.
Genau. Und sind Ortszeit angekommen, abends um 8 oder 9. Und Reisezeit in Stunden, es sind ja 12 Stunden Zeitverschiebung, Reisezeit sind 24 Stunden circa.
Ah, der blanke
mit
Wahnsinn.
Mit Umstieg und so weiter.
Der blanke Wahnsinn. Genau.
Also wir sind erst von Hannover nach Frankfurt geflogen. Dann sind wir, das war eine knappe Stunde, dann Frankfurt nach San Francisco. Das waren, glaube ich, 11 Stunden ungefähr.
So, und da und ist man
12, 11, 11:50.
Genau, und da ist man dann schon an der Westküste der Vereinigten Staaten und dann fliegt man immer noch einen halben Tag weiter, ne?
Genau, und dann waren es nochmal 6 Stunden.
Wow, der Wahnsinn, ey, der Wahnsinn.
Ja, genau. Das wird dann auch zäh.
Ja.
Also da hat man dann auch echt keine Lust mehr irgendwann.
Okay.
Wobei der lange Flug, der ging eigentlich, wir hatten nämlich Glück und hatten den Platz, wo keine Sitzreihe davor ist. Also wir hatten ausreichend Beinfreiheit. Dementsprechend war das ganz angenehm. Das war ein
Notausgang, ja, das war echt cool.
Ja, das ist cool, das stimmt. So, dann kommt man auf Hawaii an und dann muss man ja auch irgendwo eine Unterkunft haben. Und ja, Hawaii ist ja an sich schon teurer als Festland-USA, aber wenn da Ironman-Zeit ist, dann ist es ja ungefähr so wie im Winterurlaub in St. Moritz oder in Sölden oder in Ischgl. Die Preise ziehen mächtig an. Das heißt, man muss auch eine vernünftige Unterkunft finden. So. Und die Insel ist ja nicht so groß. Deswegen hat man ja damals auch das getrennt, Männer, Frauen auf Hawaii, Ironman, weil einfach auch nicht so viele Kapazitäten da sind. Ne? Das heißt, die Preise gehen da auch nochmal richtig ab wahrscheinlich.
Ja, also im ersten Jahr, als ich das erste Mal da war, da waren die Preise richtig krass. Jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so schlimm. Aber wir hatten auch das Glück, wir haben einen Freund, der war selbst schon zahlreiche Male auf Hawaii von der Arbeit aus. Und sein Vater kommt aus den USA und der kennt viele Leute. Und der hat eben auch eine Freundin, die dort ein Haus hat, das sie guten Freunden überlässt. Und das konnten wir von ihr recht günstig mieten.
Das ist cool.
Genau.
Sehr
da
praktisch.
konnten wir einiges sparen auf jeden Fall.
Wie weit bevor der Wettkampf, wie weit vor dem Wettkampf seid ihr angereist zur Akklimatisierung?
Am Montag eine Woche vorher, also 12 Tage.
Ah, okay, alles klar.
Genau, das war ganz angenehm. Ja.
Ja, und dann geht die Akklimatisierung los. Hier ist dann ja schon, ja, fast Herbst, Spätsommer, aber nicht mehr so richtig. Und dann kommt man da auf die Insel. Wie ist es da so vom Klima her? Ich bin selbst noch nie da gewesen, aber naja, Hawaii ist halt auch so eine Traumdestination, ne? Irgendwie.
Ja, ist schon richtig krass. Also wenn du da aus dem Flieger aussteigst und da die Luft atmest, das ist einfach, es riecht ganz anders. Dann ist die Luft ist richtig heiß und du denkst erst, es kommt vom Flugzeug. Aber es ist einfach immer so. Es war nicht das Flugzeug. Du steigst da aus und läufst da wie so gegen eine Wand. Aber ich hatte ja die Wochen davor, ich glaube 5, 6 Wochen vorher, haben wir angefangen, auch eine spezielle Heat Prep gemacht, also eine Hitzeanpassungstraining, wo ich 3 bis 5 Mal die Woche warm angezogen auf der Rolle ohne Ventilator gefahren bin oder warm angezogen bei 25 Grad gelaufen bin und war dann schon so ein bisschen darauf vorbereitet. Ist trotzdem noch heftig, aber es hat auf jeden Fall geholfen. Also ich habe diesmal am ersten Tag habe ich, glaube ich, ein lockeres Training gehabt und dann, ich glaube, am zweiten oder dritten Tag hatte ich dann einen Long Run. Ich glaube, es waren über 20 Kilometer nochmal. Und es war schon anstrengend, aber es war bei weitem nicht so heftig wie vor 2 Jahren. Also mein Puls war fast normal. Und normalerweise ist es ja dann so mit dieser Luftfeuchtigkeit, da ist ja, glaube ich, so 80% Luftfeuchtigkeit meistens. Und der Hitze, da geht der Puls eigentlich viel mehr hoch. Und das war jetzt bei mir dann gar nicht der Fall. Also da war ich echt schon gut vorbereitet.
Von
Ja.
was für Temperaturen sprechen wir da?
Die Temperatur an sich ist gar nicht so krass. Es sind meistens so 28 Grad gewesen,
Okay.
ungefähr. 25 bis 30. Meistens waren es 28. Aber durch die Luftfeuchtigkeit wird es halt ziemlich anstrengend.
Ja. Und
Ja,
du
die
hast.
Sonne ist halt so intensiv. Also wenn die wirklich rauskommt, war auch relativ viel bewölkt zwischendurch und auch jeden Tag eigentlich so ein kleines Schauerchen. Aber wenn die Sonne dann mal wirklich rauskommt, das ist also, ja, als würdest du irgendwie dich in den Ofen setzen. Alleine weil halt die Sonne dann nochmal so stark ist.
Das heißt, ihr bis 12 Tage vorher seid ihr angereist und die Zeit wird auch noch voll trainiert. Also du hast noch weiter einen strukturierten Plan von Nils gehabt und den hast du da auch vor Ort abgearbeitet, ja? Mit dem Tapering natürlich dann wahrscheinlich die letzte Woche oder so. Trainierst du dann da nach denselben Werten, obwohl die klimatischen Bedingungen ganz anders waren, als wie du die hier in Europa, also zu Hause trainierst? Oder passt man da etwas an? Fährt man da runter oder keine Ahnung? Oder läuft das einfach gleich weiter?
Also wir haben eigentlich die Werte so gelassen wie zu Hause auch, aber ich habe dann halt mich nicht so strikt dran gehalten, sondern schon geguckt, wie geht's mir und dann mal ein bisschen rausgenommen, wenn es sein musste. Jetzt gerade auch beim Laufen, da bin ich dann auch auf dem Highway gelaufen, den Long Run, und da geht es ja auch hoch und runter. Also der Marathon hat auch auf Hawaii 300 Höhenmeter. Und da kannst du nicht nur nach Pace laufen, da musst du dann eher nach Gefühl und nach Puls laufen. Ja.
Okay. Ja, schön. Dann gibt es ja immer, ich glaube, eine Woche vorher oder so, gibt es dieses, ich habe den Namen vergessen, aber gibt es immer so ein Schwimmevent, wo
Der
alle Athleten.
Hoala Swim.
Genau, habt ihr da teilgenommen?
Ja, haben wir beide mitgemacht.
Ist das so cool, wie das immer so ja, nach außen getragen wird, also die Stimmung und so weiter?
Ja, das ist schon cool. Also das hatten wir vor 2 Jahren auch gemacht und vor 2 Jahren war ich noch so, naja, weiß ich jetzt nicht, ob ich mitmachen muss. Und diesmal haben wir beide gesagt, machen wir auf jeden Fall. Das ist schon cool, wenn du da dann auch, da sind die Profis, starten da ja auch und stehen da dann mittendrin. Kannst du hier allen Hallo sagen. Das ist schon eine coole Stimmung da.
Dieses Jahr hatte es, sagen wir mal, so einen kleinen Mini-Beigeschmack, Also eigentlich ist ja die Grundidee von diesem Training Swim, dass man schon mal die gesamte Strecke vom eigentlichen Ironman schwimmt. Also das ist, ich weiß jetzt nicht, ob die ganzjährig dort draußen ist, aber die Wendeboje bei 1,93 Kilometern, die wird da, ich sag jetzt mal, Zeitraum X vorher hingesetzt und dann ist sie da und dann kann man da theoretisch auch schon die Zeit vorher hinschwimmen und wieder zurückschwimmen und an diesem Tag, eine Woche vorm Rennen, soll man ja dann sozusagen einmal diese Original-Ironman-Strecke abschwimmen in Wettkampfbedingungen mehr oder weniger. Man kann alles testen und so weiter und so fort, an Material, was man so hat, Schwimmbrille, Anzüge und so weiter. Und dann war es aber ganz spannend. Ich hatte mich relativ weit vorne hingestellt bei den Amateuren. Die Profis, also die Profi-Schwimmerinnen, die hatten dann noch ihren eigenen Start, so eine Minute vorher. Und dann waren die schon weg und dann ist das halt auch so eine Art Rolling Start, also immer vier auf einmal, alle x Sekunden, ich glaube alle irgendwie 6 Sekunden. Und kurz bevor es dann losging, stand dann ein Starter vor uns und der hat uns dann so zugerufen, so im Nebensatz, ja, heute nur 2,6 Kilometer. So, also so, ganz mal so eben fallen lassen. Und keiner wusste jetzt, ist das jetzt ein Scherz oder meint er das ernst? Und das hatten wir dann noch so ein bisschen nach hinten versucht weiterzugeben, also an die Athleten, die dann hinter einem standen. Und wie sich dann aber herausstellte, ist das nicht wirklich dann durch nach hinten getragen worden. Und es gab auch irgendwie keinen Ausruf vom Event, also irgendwie durch mal über einen Lautsprecher oder so. Und es hat jetzt nicht daran gelegen, dass da keine Anlage zur Verfügung gestanden hätte. Naja, auf jeden Fall war dann halt der Wettkampf nur, ich glaube, es waren sogar nur 2,4. Auf jeden
Ich
Fall
glaube, es waren
waren es irgendwie so,
2,4 oder 2,6. Auf
ja,
jeden
es
Fall
war so
viel zu
2,4,
wenig.
also es war so gerade mal so 2/3 der Strecke. Und das
Und
ist dann, wenn man da sagt,
ich stand, glaube ich, 5 Reihen hinter dir und bei mir ist es schon nicht mehr angekommen. Also ich wusste das nicht. Ich bin nur geschwommen und dachte mir dann schon, hä, schon wenden? Habe mich schon gewundert. Und als ich dann aus dem Wasser gekommen bin und auf die Uhr geschaut habe, also ich dachte mir vorher schon, ich kann doch jetzt nicht schon fertig sein. Das ist doch viel zu kurz. So schnell schwimme ich doch nicht. Ja, und als ich dann aus dem Wasser bin und auf die Uhr geschaut habe, habe ich gesehen, ja, da fehlen ein paar Meter. Ja, es war ein bisschen schade.
hat sich aufgeklärt, was der Grund war? Gab es dann Anlass?
Ja, angeblich zu wenige Helfer.
Okay. Also das ist
Also die
auch
sind
schon.
auch viel zu knapp vorher losgepaddelt. Also die schwimmen ja dann dort. Haben ihr Kajak, wo sie dann von da aus lospaddeln, wo wir auch starten und die sind auch viel zu spät los. Hatte ich mich eh schon gewundert, dass es relativ knapp ist und ja, waren dann wohl auch zu wenig.
Okay. Das ist aber ein Offiz, das ist ein richtiger Wettkampf auch, oder ist das einfach nur ein
Mit Zeitnahme,
Community
ja, mit
Swim?
Chip,
Also
ja.
richtig, okay, also gibt auch einen Gewinner
Kostet
dann am
auch was.
Ende.
Also für das Rennen musste selbst ich dann noch eine Lizenz lösen beim USA Triathlonverband.
Ah, okay.
Ja, musst du eine Tageslizenz dir holen.
Okay, ja. So, dann rückt dieser Tag des Triathlon-Startes immer näher. Und ja, nimm uns mal mit, wie ist das so, wenn man dann da morgens bei Sonnenaufgang barfuß am Strand steht?
Du meinst jetzt am Wettkampftag
Ja,
selbst
am
oder
Wettkampftag
so schon
selbst,
vorher?
genau. Oder gibt es noch eine spannende Geschichte auf dem Weg dorthin, die du uns nicht vorenthalten möchtest?
Jetzt spannend nicht, aber schön auf jeden Fall. Also
Ja, bitte
dieses Jahr
sehr.
waren extrem viele Delfine unterwegs. Vor 2 Jahren hatten wir kein einziges Mal Delfine gesehen. Ich glaube nur einmal von ganz weit weg. Und dieses Jahr waren die Delfine äußerst menschenfreundlich und waren fast bis vorne am Pier, wo man ins Wasser geht. Eigentlich jeden Tag. Und wir haben sie dann auch einmal direkt im Wasser getroffen. Da waren wir so 900 Meter vielleicht vom Strand weg. Und dann sind auf einmal Delfine unter uns durchgeschwommen und sind dann vor uns aus dem Wasser gesprungen. Und also man hätte den Arm ausstrecken können und hätte die fast berühren können. Einmal ist auch einer so nah an mich rangekommen, dass ich fast erschrocken bin und dachte, oh Gott, tun die was? Können die irgendwas tun? Das war richtig schön. Ja,
Das glaube ich,
das
das
war ein
glaube
schönes
ich.
Erlebnis.
Ja, das hat man ja auch nicht alle Tage, ne? Also denke mal,
Genau.
das wird man nicht vergessen, sowas.
Nee.
Okay, gut.
Das war auf jeden Fall richtig schön.
Wenn man dann da morgens steht, am Start, ist man dann aufgeregt, wenn man jetzt schon Erfahrung hat, so wie du. Du bist ja jetzt kein Newbie, sondern du hast ein paar Langdistanzen und du warst doch schon mal auf Hawaii. Wie ist das dann für dich, wenn du da stehst, kurz vorm Start?
Also prinzipiell war ich schon entspannter, weil ich kannte ja alles, ich kannte die Wege, ich wusste, wo ich hin muss und wie das alles abläuft. Das war schon entspannter. Aber deswegen bin ich trotzdem jedes Mal aufgeregt. Also es ist trotzdem jedes Mal so, dass ich morgens mein Frühstück nicht runterkriege und Dennis immer ganz flehend anschaue, ob ich jetzt genug gegessen habe, ob ich jetzt aufhören darf zu essen oder ob ich doch noch zwei Löffel irgendwie runterwürgen muss und dann mit viel Wasser nachspüle. Also ich bin trotzdem aufgeregt. Das wird nicht anders. Nee. Ja, und Sand in den Füßen war leider nicht, weil das ist da alles krass durchgetaktet und da sind alle 10 Minuten dann Startwellen. Und du musst 25 Minuten vor deinem Start, musst du dich dann schon aufreihen. Da sind dann so Blöcke auf dem Ali Drive, also das ist die Straße, die da entlang führt, wo dann auch das Ziel ist. Und dann musst du dich da in diesen Block begeben, 25 Minuten spätestens vor deinem Start. Und dann wird da so eine Welle nach der anderen ins Wasser gelassen. Und man meint immer, das ist Wunder, was für ein Start und für ein Strand da, aber im Endeffekt ist dieses Strandstückchen, der sogenannte Digme Beach, sind, glaube ich, 4 Meter. Und
Ja, oder 10, aber auf jeden Fall ist es nur so eine kleine Mini-Bucht. Also wirklich eine Mini-Bucht.
es ist wirklich winzig. Also wenn da nicht der Wettkampf ist, dann fällt dir das noch nicht mal auf. Genau, und dann gehst du da über so eine Treppe rein und dann musst du erstmal so 100, 150 Meter bis zu so einer imaginären Startlinie vorschwimmen. Und da sind dann eben auch Stand-up-Paddler, die dann mit ihren Paddles so eine Linie bilden und es ist dann die Startlinie. Und dann schwimmst du da erstmal so 150 Meter hin und dann sind es ja so große Startgruppen, also wir waren über 300 Starterinnen in unserer Startgruppe. Und ich habe mich auch ganz vorne aufgestellt, um möglichst weit vorne zu sein, dann auch im Wasser. Und dann schwimmst du da eben an der Stelle und wartest, bis dein Startschuss endlich kommt. Und ich glaube, nach 5 Minuten mindestens hier auf der Stelle paddeln, habe ich mich dann mal umgedreht. Und dann sind immer noch Frauen über diese Treppe ins Wasser reingegangen. Und ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Wie viele Menschen sind das bitte? Und es war nur meine Startgruppe. Ja, das ist echt
Und
Wahnsinn.
dann geht irgendwann die Waschmaschine los, ja?
Genau, dann geht die Waschmaschine los. Und das war ja vor 2 Jahren, war ich in der ersten Startgruppe. Also da waren erst die Profis, dann kommen immer die Handicapped-Athleten und dann war ich damals dran. Und jetzt bin ich ja eine neue Altersklasse. Jetzt war ich diesmal erst in der 5. Startgruppe, glaube ich. Und da ging es auf jeden Fall rauer zu als vor 2 Jahren. Also so viele Schläge habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr abbekommen beim Schwimmen. Das war richtig heftig. Ja. Deswegen hatte ich auch keine Zeit, um irgendwelche Delfine anzuschauen. Bei mir ging es nur ums Überleben.
Okay. Da
Ich
wär's bei
hatte
mir
auch
schon
einmal dann
vorbei,
fast
ne?
meine.
Da wär's bei mir schon vorbei
Ja.
als eh schlechter Schwimmer und dann noch, oh, Wahnsinn.
Ja,
Ja.
da muss ich mir dann auch gut zureden, um da ruhig zu bleiben. Und dann irgendwie nicht erstens aggressiv zu werden, weil es bringt ja nichts. Oder auch irgendwie Panik zu kriegen. Also da muss ich mich dann auch konzentrieren, um da dann weiter mein Ding zu machen.
Okay, wie lange schwimmst du dann da im Meer für die 3,86 Kilometer?
Ja, ich war leider etwas langsamer als erhofft. Ich hatte ja in Hamburg, bin ich ja eine Stunde und 8 Minuten geschwommen. Und Hamburg ist das Schwimmen auch relativ langsam. Deswegen hatte ich gehofft, dass ich auf Hawaii ungefähr ähnlich schwimmen werde. Auf Hawaii hast du natürlich Neo-Verbot. Und diesmal war das Wasser so unruhig, also es war richtig wellig, das hatten wir vor 2 Jahren auch nicht, dass ich 1 Stunde 11 gebraucht habe. Also exakt genauso lang wie vor 2 Jahren. Aber vor 2 Jahren war das Wasser wunderbar ruhig, da war gar nichts. Und diesmal, es waren so heftige Wellen, dass man dann die Bojen teilweise gar nicht gesehen hat. Und dann auf dem Rückweg kam dann noch so eine Strömung dazu, die ist recht häufig da. Deswegen ist der Rückweg auch oft nochmal langsamer als der Hinweg. Deswegen war mein Schwimmen jetzt, ja, nicht schlecht, aber nicht wie erhofft.
Okay, genau. Und dann geht's in die Wechselzone. Das ist, übt man das, Wechselzone, oder macht man das einfach dann da?
Also man kann es üben.
Beides.
Ich habe es jetzt ehrlich gesagt schon lange nicht mehr geübt, also dieses Jahr gar nicht. Gut, ich meine, man hat ja Vorbereitungswettkämpfe, da übst du es ja. Aber ansonsten habe ich es jetzt dieses Jahr überhaupt nicht geübt. Aber man geht es halt vorher im Kopf auch öfter durch. Und wenn du eincheckst und dein Fahrrad hinstellst und dann deine Beutel aufhängst, dann trägst du dir schon mal alle Wege ein. Und dann gehst du es halt einfach im Kopf durch, deine Abläufe. Ja, und auf Hawaii ist es ja so, du kommst dann, gehst dann so eine Treppe, musst diese Treppe wieder hoch. Da war dann diesmal auch Stau. Also da konntest du halt auch nicht einfach rauslaufen. Man musste sich dann anstellen. Dadurch, dass so viele ja vor mir gestartet sind, hat sich das ein bisschen gestaut. Und dann ist da so ein kleines Zelt und dann hängen da so Gartenschläuche runter, wo du dir das Salzwasser abspülen kannst. Das ist ganz witzig. Genau, dann läufst du da durch diese Schläuche durch, machst ein bisschen das Salzwasser ab, weil das schon ziemlich heftig ist. Ich habe mich auch richtig gut eingecremt. Ja, vor 2 Jahren habe ich mir da ein bisschen viel Zeit gelassen. Weil ich vor 2 Jahren hatte ich mich beim Hoalas so schlimm aufgerieben unter den Armen. Also meine Arme waren komplett offen, meine Achseln. Und es ist auch bis zum Wettkampf nicht mehr verheilt. Und deswegen habe ich mich da sehr gründlich abgespült, weil es sonst natürlich sehr unangenehm wird. Auf dem Fahrrad dann auch mit der Hitze, wenn du so krass schwitzt und dann da überall das Salz noch ist. Das brennt ja dann auch wie Hölle. Genau. Aber da habe ich mich dieses Mal zusammengerissen, das nicht ganz so ausgiebig zu genießen, die Dusche.
Okay, und dann geht es auf die Radstrecke, ja, und die ist 180 Kilometer lang. Das heißt, du fährst erstmal 90 Kilometer, glaube ich, raus bis zum Wendepunkt und dann fährst du quasi ja dieselbe Strecke wieder zurück. Das ist nicht romantisch, ne? Oder landschaftlich oder so. Das ist, also da ist mehr Mythos auch hinter, als dass es da
Ja.
schön ist, oder?
Ja. Das ist schon sehr eintönig, weil du fährst erst eine Schleife durch die Stadt. Du fährst erst, es geht so einen kurzen Anstieg hoch und dann hast du einmal durchs Industriegebiet. Dann kommst du da wieder vorbei, wo du auch gestartet bist. Das ist da die sogenannte Hot Corner. Da kommst du dann wieder vorbei, fährst dann nochmal in die andere Richtung eine Schleife und dann geht es erst auf dem Highway. Das heißt, du hast schon ungefähr 10 Kilometer oder so, bis du dann wirklich auf dem Highway fährst. Ja, und dann wird es relativ einsam, dadurch, dass ja dann auch nicht so viele vor mir waren. Also ich war ja in meiner Altersklasse 34. und hatte natürlich aus den Altersklassen, die vor mir gestartet sind, auch schon einige überholt. Das heißt, so viele waren dann auch nicht mehr vor mir auf der Radstrecke. Und dann siehst du da nur dieses unendlich lange Asphaltband und es ist eigentlich kein Ende in Sicht. Und du siehst dann nur die Hitze, wie die da über dem Asphalt steht und die Luft, wie die flirrt. Aber ja, man lenkt sich dann halt ab. Also ich habe ja dann immer auf meinem Radcomputer dann immer einen Alarm eingestellt fürs Trinken, dass ich jede Viertelstunde was trinke und mich verpflege. Und dann hangelt man sich da so von einem Punkt zum nächsten und versucht sich da irgendwie abzulenken.
Ist man die ganze Zeit konzentriert? Ist man wach oder kommt man da auch in so ein, sag jetzt mal, Bikers High, Anlehnung an Runners High, in so einen meditativen Zustand, in so einen Flow oder ist es die ganze Zeit Arbeit?
Also hinwärts nach Harbi, die ersten 90 Kilometern war es schon eher im Flow. Da lief es ziemlich gut. Da hatten wir auch ein bisschen Rückenwind. Und da konnte ich auch meine Werte gut treten. Zwar ein bisschen weniger, als wir eigentlich geplant hatten. Und als Nils auch vorher gesagt hatte, dass ich fahren könnte, aber das ging an dem Tag einfach nicht. Und hat er ja auch gesagt, also wenn es nicht geht, dann ist auch okay, wenn du 10 Watt weniger fährst. Aber es hat sich trotzdem gut angefühlt. Und da war ich eigentlich schon in so einem Flow. Und dann kamen wir aber zum Wendepunkt in Harvey. Und dann hast du erstmal eine Abfahrt. Also nach Harvey geht es um, sind glaube ich so 10 Kilometer, so leicht ansteigend. Das ist jetzt kein wirklicher Anstieg. Aber dann runterwärts muss man sich richtig gut konzentrieren, weil da wirst du echt schnell. Es geht ja nur geradeaus. Und da kommt dann der Wind dazu. Und das hat man schon gemerkt am Wendepunkt dann, dass es richtig krass windig war. Und der kommt dann meistens von der Küste, so ein Seitenwind, so schräg von hinten. Und mit der Abfahrt wirst du dann so schnell. Es hat dann auch welche vom Fahrrad gepustet, auch schon die Tage zuvor mal, am Wettkampf auch. Also da muss man sich richtig gut konzentrieren, auf jeden Fall. Ich hatte auch im Training vorher, als wir da gefahren sind, konnte ich nicht im Aerobar fahren, da musste ich Oberlenker fahren, weil ich es nicht halten konnte mit dem Wind. Das ging dann aber im Wettkampf zum Glück ganz gut. Ja, und dann wurde es leider ziemliche Arbeit. Also dann ging es mir irgendwie immer schlechter. Meine Beine haben sich nicht mehr gut angefühlt. Ich war auch nicht mehr konzentriert. Ich war völlig alleine. Also dann kommt einem ja irgendwann auch keiner mehr entgegen. Und ja, dann wurde es schon echt zäh. Ich glaube, dann so ab Kilometer 140 habe ich dann leider Magenkrämpfe bekommen. Und dann war es einfach nur noch hart. Also da musste ich mich dann schon ganz schön zusammenreißen. Da sind dann auch meine Watt ganz schön runtergegangen. Da habe ich dann manchmal selber erschrocken, wenn ich auf meinen Radcomputer geschaut habe und die Zahl gesehen habe. Da musste ich mich dann schon ganz schön zusammenreißen, doch wieder ein bisschen mehr zu treten. Ja.
So, und wenn ich dann kurz einen Ausflug machen darf in meine Wettkampfgeschichten, ich fahre ja auch so Mountainbike teilweise, dieses Jahr auch ein paar Ultradistanzen, dann es kommt ja immer irgendwann der Punkt, wo genau das passiert, was du gerade beschreibst. Entweder macht der Magen schlapp oder du merkst, jetzt gehen die Kräfte zur Neige, weil man vielleicht falsch gepaced hat oder äußere Umstände führen dazu. Und dann hat man immer noch den Gedanken vor sich, okay, dir geht es jetzt nicht gut. In deinem Fall. Ich muss aber noch einen Marathon laufen, verdammt. Oder schleicht sich so ein Gedanke bei dir dann nicht ein? Bist du da so stabil und sicher in dem, weil ich habe mich vorbereitet, ich habe das trainiert, ich kann das. Wie geht man dann damit um?
Nee, da habe ich mich gar nicht sicher gefühlt. Also ich hatte das auch noch nie, dass ich beim Radfahren schon solche Magenkrämpfe habe. Und da dachte ich dann schon, ich komme heute nicht mehr ins Ziel. Also ich war mir nicht sicher, dass ich das überhaupt noch schaffe.
Ja, und
Dachte
dann,
schon, da muss ich mich ganz schön zusammenreißen heute.
genau, und dann kommt wahrscheinlich Dennis wieder ins Spiel und alle anderen Begleiter, Dennis. Dann schickst du sie auf die Reise und du weißt, okay, jetzt 5 Stunden oder was sehe ich sie jetzt erstmal nicht. Was machst du dann? Kannst du irgendwo an Punkte fahren, wo man was helfen kann? Oder kann man überhaupt helfen von außen? Oder fiebert man nur am Trecker mit und schaut und. Oder gibt es vielleicht sogar eine Funkverbindung oder so? Keine Ahnung. Was machst du? Hast du dann noch eine Aufgabe oder heißt es dann wirklich erstmal einen Kaffee trinken und warten?
Ja, also grundsätzlich natürlich erstmal ist immer die Idee, an so vielen Punkten wie möglich sozusagen immer Christina mit Zwischenzeiten zu versorgen, weil ja jetzt, sag ich mal, aufgrund ihres Athletenprofils, dass sie sozusagen jetzt nicht ganz vorne aus dem Wasser kommt. Also man muss aber jetzt auch mal sagen, so die Schwimmleistung ist auf Hawaii, obwohl sie jetzt genauso schnell geschwommen ist wie vor 2 Jahren, war sie halt trotzdem jetzt mal, ich glaube, 32 Plätze weiter vorne. Also das zeigt auch nochmal krass, was es für Bedingungen waren im Verhältnis jetzt zu vor 2 Jahren. Und dann, also jetzt mal chronologisch, Schwimmausstieg oder in dem Fall dann Ausgang, Wechselzone mit dem Fahrrad hatte ich ihr dann erstmal einmal zugerufen, welcher Platz und wie viel Rückstand nach vorne, also immer auf Platz 1 Altersklasse war ja dann so das ausgeschriebene Ziel. Und dann konnte ich das auch noch zweimal machen, nach dieser oder während dieser Loop durch die City. Und als sie dann oben auf dem Highway war, da ist tatsächlich dann, also jetzt direkt zu deiner Frage, da haben dann meine 4 Stunden Urlaub angefangen.
Okay.
Also da bin ich dann tatsächlich mit meiner Schwester, die war ja auch dabei, als Begleiterin, Urlauberin und Supporterin.
Schöne Grüße an dieser Stelle, Alia.
Ja,
Alles
werde
Gute.
ich ausrichten. sind wir dann frühstücken gegangen, also mit meiner Schwester und mit 2 anderen und haben dann einfach das Rennen, ja, das war dann ein recht konversationsarmes Frühstück, weil jeder hing dann da an seinem Tracker, da lief dann noch der Fernseher und dann hat man halt einfach das Rennen auf dem Tracker verfolgt. Wir hatten ja auch eine relativ gut gefüllte WhatsApp-Gruppe, wo wir dann immer noch mal ein bisschen mehr Insights teilen als jetzt nur auf Instagram und Co. Und die habe ich dann halt auch ein bisschen bespielt und dann gingen die 3,5 Stündchen, die wir dann da waren, auch relativ schnell vorbei und dann haben wir uns schon wieder aufgemacht, um mir dann halt zuzurufen oder um wieder sozusagen sie zu sehen, wenn sie wieder in die Wechselzone kam. Und dann lief das Spiel eigentlich erst richtig los, dann auf der Laufstrecke. Da waren meine Schwester und ich dann mit Fahrrädern mobil. Und da haben wir dann Christina tatsächlich bis raus ins sogenannte Energy Lab, also so am weitest entferntesten Punkt der Laufstrecke vom Start. Bis dahin haben wir sie grob mit sozusagen begleitet. Man darf dann da nicht ganz mit rein, sondern sozusagen nur an den Eingang eigentlich von diesem Energy Lab. Und da konnten wir sie aber dann auf jeden Fall mit wichtigen Informationen versorgen. Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf, was das dann für welche waren.
Christina, du kommst dann zurück, dir geht es nicht gut, das Mental Game hat angefangen. So, dann nimm uns mal mit jetzt auf die Reise in dein Inneres. Wie hast du das gemanagt, dass du dann, du warst ja an der Stelle, als du auf dem Rückweg warst beim Fahrradfahren, noch nicht in Führung, sondern du warst ja, weiß ich nicht, du hattest noch etliche vor dir, sagen wir mal so.
Ja, da müsste ich jetzt Dennis fragen, wie vielte war ich, als ich vom Radfahren zurückkam? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig.
Ich meine, achte oder neunte.
Ja, genau, stimmt. Achte war ich in meiner Altersklasse. Ja,
So,
genau, das hat er mir auch dann zugerufen.
dann steigst du vom Rad, hast Magenprobleme, konntest dich schon nicht mehr mit der Energie versorgen, die eigentlich geplant war. Keine Ahnung, ich nehme mal an, so 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde vielleicht, schätze ich mal, weiß ich nicht, wirst du gleich auflösen können. Und das geht aber nicht mehr, weil der Magen sich umdreht. So, und dann musst du loslaufen.
Also normal nehme ich beim Radfahren so 90 bis 100 Gramm die Stunde und habe
Holala.
dann aber die letzte Stunde nichts mehr genommen und habe dann nur noch Cola von den Verpflegungsstationen genommen für eine Stunde lang. Das heißt, da hatte ich dann auf jeden Fall weniger als eigentlich geplant. Und ja, dann bin ich in die Wechselzone gekommen und war dann aber ganz positiv gestimmt, nachdem Dennis mir meine Platzierung dann zugerufen hatte, weil es mir gar nicht so vorkam. Also ich habe natürlich immer mal wieder Leute überholt, aber du siehst ja auch nicht, ob die jetzt aus deiner Altersklasse sind oder ob das eben welche aus den anderen Altersklassen vor dir sind. Und deswegen hätte ich nicht gedacht, dass ich schon so viele Plätze gut gemacht hätte in meiner Altersklasse. Und dann habe ich das Fahrrad auch an meinen Platz geschoben und habe halt auch kaum andere Fahrräder gesehen. Das ist natürlich dann schon ganz cool. Und dann bin ich losgelaufen und hatte gehofft, dass es besser werden würde mit meinem Magen, aber das wurde es leider nicht. Und ja, dann denkt man sich aber halt, ich habe jetzt nicht so viel auf mich genommen, das ganze Jahr über oder auch die Jahre zuvor schon, um jetzt einfach aufzugeben. Und vor allem, nachdem ich mich ja dann doch so weit vorgearbeitet hatte, gibt man ja nicht einfach so auf. Also ich zumindest nicht. Und dann habe ich gedacht, ich gucke jetzt einfach mal, was geht. Und die anderen müssen das auch erstmal alles schaffen. Denen wird es auch nicht besser gehen. Das habe ich mir auch beim Radfahren oft gedacht. Auf dem Rückweg war ja so krasser Gegenwind dann auch irgendwann, dass ich mental auch ganz schön kämpfen musste und mir dann auch aber immer nur gesagt habe, die anderen müssen da genauso durch und müssen das auch erstmal alle schaffen. Ja, und dann habe ich meine Verpflegung geschnappt und bin losgelaufen. Und dann kamen leider irgendwann auch noch Seitenstechen dazu. Und dann bin ich kurz gegangen und habe ein bisschen mich gedehnt, habe versucht, es irgendwie rauszudehnen, aber es hat leider nichts geholfen. Ja, dann habe ich gedacht, da muss ich da jetzt wohl durch und irgendwann wird es schon aufhören. Dann bin ich eben weitergelaufen, habe mich dann von meiner Pace verabschiedet, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Wir hatten eigentlich vorher besprochen mit Nils, dass ich so eine 4:20 ungefähr laufe. Also in Hamburg bin ich eine
Also als
4:18
Pace.
gelaufen, genau als
Ja,
Pace.
ja. Also auf
Genau, in
4 Minuten
Hamburg.
20 pro Kilometer, ne, für unsere
Ja,
Zuhörer. Ja,
genau,
das ist schon recht ordentlich. Was ist das?
Ja.
14 km/h? Irgendwie so ungefähr.
Kmh kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
Ist auch
Aber der
egal.
Plan war,
3:05 so als Zielzeit plus
genau, der
minus.
Plan war, den Marathon in 3 Stunden 5 bis 3 Stunden 10 zu laufen, je nachdem, wie es läuft. Also in Hamburg bin ich in 3 Stunden 1 gelaufen. Und deswegen hatten wir gesagt, okay, realistisch mit dem Klima und auch mit den Höhenmetern wäre so eine 3 Stunden 5 bis 3 Stunden 10. Und hatten eben gesagt, dass ich mich am Anfang erstmal bremse und so eine 4:25 erstmal laufe und dann halt auf 4:20 steigere. Und dann habe ich den ersten Kilometer angeschaut und der war dann, glaube ich, auch eine 4:25, meine ich. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, mein Magen wird einfach nicht besser und ich kann auch einfach nicht schneller laufen mit diesen Schmerzen. Und dann habe ich auch gar nicht mehr auf die Uhr geguckt und bin dann einfach nur noch so gelaufen, wie es halt irgendwie ging. Und wie ich wusste, das kann ich jetzt bis zum Ende so durchziehen. Ja. Also es war schon mental ziemlich hart.
So, und dann irgendwo habe ich vernommen, Energy Lab, 40 Grad Hitze. Ist das realistisch oder ist das eine Mär?
Kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Aber es könnte schon sein. Also es ist schon, auf Hawaii ist ja sowieso schon heiß, aber wenn du dann in dieses Energy Lab reinläufst, da steht dann die Hitze. Also das ist, irgendwie ist es nochmal krasser, obwohl es ist ja 100 Meter weg vom Rest der Strecke, aber irgendwie fühlt sich das da nochmal heftiger an. Aber ich glaube, 40
100
Grad sind es
Meter ist
nicht.
übertrieben, aber oder untertrieben. Aber da geht halt kein Wind.
Ah,
Das
okay.
ist halt da, das staut sich da halt sehr krass.
Ja, warum auch immer. Also da geht wirklich 0,0 Wind. Da oben auf dem Highway hattest du so krassen Gegenwind und dann läufst du da rein und da geht kein Lüftchen.
Okay, dann, und da geht's, aber wenn man da ist, ist es schon, ist man schon ziemlich weit und dann geht es auch irgendwann auf den Rückweg. Oder das ist dann schon. Ja, mehr oder weniger der Rückweg wahrscheinlich, ne? Und dann.
Wenn man, also durchs Energy Lab selber, die Schleife im Energy Lab sind 10 Kilometer. Und wenn du raus bist, hast du dann nochmal 10 Kilometer zurück. Also Kilometer 20 bis 30 ungefähr ist durchs Energy Lab und dann nochmal 30 bis 40 ist dann der Rückweg. Genau, und dann sollte man meinen, jetzt hat man es geschafft, aber dann geht es erst richtig los.
Ja, das hat
Und
man.
auf Platz 4 ist sie reingelaufen, interessanterweise in direkter Partnerschaft mit Platz 5. Kannst du da noch was kurz zu sagen? Und dann bist du wieder rausgelaufen als Zweite.
Und dann kommt irgendwann, das ist doch auch, glaube ich, die Phase gewesen, wo Cat Matthews und Taylor Nipp dann in Führung liegend aufgeben mussten, meine ich, ne? Die beiden Profiathletinnen, ne?
Nicht Cat Matthews, sondern Lucy
Nein,
Charles war
Lucy
das.
Charles, genau, habe ich
Genau.
verwechselt, genau,
Genau,
Cat Matthews.
Lucy Charles hat im Energy Lab aufgeben müssen, genau. Das habe ich selbst gar nicht mitbekommen im Wettkampf. Und Taylor Nipp, die ist tatsächlich bei Kilometer 40, also schon kurz vorm Ziel, ist sie zusammengebrochen und die habe ich auch gesehen. Da bin ich gerade rausgelaufen auf den Highway und sie war sozusagen auf dem Rückweg und da lag sie da am Boden. Und da habe ich schon gedacht, okay, also ich habe sie auch erkannt am Einteiler und da habe ich schon gedacht, okay, es ist richtig heftig heute, da musst du echt aufpassen und es nicht übertreiben.
Ja, und
Genau.
sie lag in
Ja.
Führung, also sie war die auf Platz
Ja.
1 und sah schon aus wie die sichere Siegerin und ist dann, dass es Kilometer 40 war, war mir gar nicht bewusst. Ich dachte echt, das wäre noch ein bisschen. Aber ja, ich habe es live im Fernsehen gesehen, die hat drei Ausfallschritte gemacht zur Seite, dann hat sie da gesessen und hat gleich abgewunken und hat gesagt, ich bin raus, das war's. Leute, also absolut beeindruckend, aber spiegelt dann ja auch tatsächlich die Bedingungen wider, die dann gerade beim Laufen dieses Jahr anders gewesen sind oder härter gewesen sind als jetzt für dich, als Vergleich vor 2 Jahren, nehme ich dann an, ne?
Ja, es war, glaube ich, auch dadurch, es hatte nachts und morgens auch noch ziemlich viel geregnet. Und dadurch war die Luftfeuchtigkeit noch mal höher als sonst schon. Also ich habe sogar von manchen gehört, an die 100%. Also es war richtig, richtig hohe Luftfeuchtigkeit an dem Tag. Und es war auch dann, man sieht es auch auf manchen Bildern, da hingen dann über dem Berg auch schon wieder die nächsten Gewitterwolken. Und dadurch war das so drückend, dass das einfach richtig heftig ist für den Körper. Ja.
Okay, du läufst als Vierte mit der Fünften zusammen ins Energy Lab rein. Ihr läuft durchs Energy Lab rein, durch und du kommst als Zweite wieder raus. Was hat das mit dir gemacht? War dir das bewusst?
Ja, das war mir bewusst. Die Lies war das, mit der ich zusammengelaufen bin. Die hat mich ungefähr bei Kilometer 20 eingeholt. Das hatte Dennis mir zugerufen, dass sie direkt hinter mir läuft. Und sie ist dann zu mir aufgeschlossen. Und dann haben wir uns auch kurz unterhalten. Also, weil Dennis hatte mir was zugerufen auf Deutsch. Und dann hatte sie ihm zugerufen, I don't speak German, weil sie dachte, er meint sie, glaube ich. War ganz witzig. Und dann haben wir uns unterhalten. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie vor 2 Jahren in der Altersklasse nur um 8 Sekunden den fünften Platz verpasst hat und damit halt die Siegerehrung, also die Trophäe, die gibt es auf Hawaii bis zum fünften Platz. Und dass sie dieses Jahr unbedingt mindestens Platz 5 schaffen möchte. Und sie hat auch vorher recherchiert gehabt, sie wusste, wer ich bin, sie wusste, was ich laufen kann. Und die kannte alle aus der Altersklasse. Und die hat dann immer gesagt, ja, die da vorne ist aus unserer Altersklasse. Die ist raus. Die hat ja dann angefangen zu gehen. An der sind wir dann vorbeigelaufen. Und die hat mich dann immer mit allem versorgt. Und dann kam uns im Energy Lab eben die Führende entgegen. Da meinte sie, ja, hier, das ist die Führende. Die ist eine gute Schwimmerin und Radfahrerin, aber beim Laufen wird sie irgendwann eingehen. Und dann sind wir eben zusammen da durchs Energy Lab gelaufen. Und es war eigentlich ganz cool, weil es hat mich halt auch abgelenkt von meinen Bauchschmerzen. Und tat auch ganz gut, mal einfach nur ein paar Schritte hinterherlaufen zu müssen. Also wir haben uns dann halt immer abgewechselt. Mal war sie vorne, mal war ich vorne. Und es war dann echt ganz, ganz gut so. Und dann kamen wir aber zum Wendepunkt im Energy Lab. Und dann habe ich mich wieder ein bisschen besser gefühlt und dachte, ah, jetzt ziehe ich mal ein bisschen an. Ja, und dann konnte sie leider nicht mehr mitlaufen. Und war natürlich irgendwie schade, weil wir haben uns ganz gut unterhalten. Das war ganz witzig. Aber hat mir natürlich auch gezeigt, okay, es ist halt doch noch was drin und es ist halt erst im Ziel vorbei. Und dann kamen wir aus dem Energy Lab raus und dann hat Dennis mir zugerufen, eben jetzt noch so und so viel auf die erste. Und dann habe ich gewusst, okay, jetzt bin ich schon so weit gelaufen mit diesen Schmerzen, das kann ich jetzt auch noch durchziehen und das schaffe ich noch. Und das hat mir dann natürlich mega Motivation gegeben, das jetzt noch durchzuziehen. Ja, und dann, genau, und dann hat er mir zugerufen, dass es jetzt noch 2 Minuten, glaube ich, auf die erste sind. Das war so bei Kilometer 30. Und dass diejenige ihren Einteiler runtergekrempelt hat. Also die hatte das Oberteil so ausgezogen und runtergekrempelt und läuft nur im BH. Und dadurch war sie halt auch gut zu erkennen. Und du läufst ja dann eben auch wieder auf diesem Highway, der einfach nur geradeaus geht. Zwar auch hoch und runter, schon wellig. Das ist auch ziemlich fies auf dem Rückweg. Da geht es dann, glaube ich, am Ende so 1,5 Kilometer bergan. Das ist richtig zäh. Aber dadurch siehst du natürlich gut und dadurch habe ich sie halt auch bald gesehen. Und dann kam ich ihr halt immer näher und ich bin dann an ihr vorbeigelaufen, ohne Probleme, dass ich wusste, okay, das Ding ist jetzt gegessen. Wenn ich jetzt nicht wie Taylor Nipp hier mich voll verzocke, dann habe ich das jetzt gewonnen. Und dann hat Dennis mir auch noch zugerufen. Ich habe mich dann zwischendrin auch umgedreht und nach Lies geschaut und die war halt auch nicht mehr zu sehen. Und dann hat Dennis mir auch zugerufen, dass ich über 1 Minute Vorsprung auf Lies habe. Und dann habe ich gewusst, okay, es sind jetzt noch 4 Kilometer. Ich habe über 1 Minute Vorsprung. Dann müsste sie auf den Kilometer 15 Sekunden schneller laufen als ich. Und das schafft sie jetzt auch nicht mehr. Und dann habe ich mich nur noch konzentriert, das irgendwie noch durchzuziehen, nicht zu übertreiben und nicht auch noch am Straßenrand zu enden. Genau, dann bin ich nämlich auch noch fast an der gleichen Stelle wie Taylor Nipp. Lag dann eine Bekannte von mir nämlich auch am Boden, musste auch aufgeben. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt lieber ein bisschen rausnehmen und dafür aber noch bis ins Ziel kommen.
Stark. Und dann bist du nach 9 Stunden 57 erfolgreich als Siegerin, als Weltmeisterin, Age Group 40 bis 44. Du bist, glaube ich, da unten 40 geworden, ne? Du hast Geburtstag
Ja, am
gefeiert.
Tag vorher. Am
Ja,
Tag vor dem
geil.
Wettkampf, ja.
Mega,
Ja.
mega. Ja, Weltmeisterin geworden auf Hawaii. Herzlichen Glückwunsch und danke
Dankeschön.
für diese absolut coole Geschichte. Ich bin total begeistert. Ich würde am liebsten sofort hinfliegen.
Kann ich nur empfehlen.
Jetzt ist es bestimmt ein bisschen günstiger.
Ja,
Ja, das stimmt.
aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also meine Urlaubstage sind, ich habe 30 Urlaubstage im Jahr und die gehen alle für irgendwelche Wettkämpfe drauf. Dann auch
Ja,
mit
das
der
ist bei uns
Familie
auch so.
und ich habe keine mehr. Dies Jahr
Ich
vorbei.
habe auch 30,5 Tage dieses Jahr genommen. Den halben Tag, da drückt mein Chef ein Auge zu.
Ja. Ja, wie fühlt man sich dann, wenn man da unten durchs Ziel läuft? Du hast es ja schon einmal erlebt, als Neunte und dann kommst du tatsächlich als Weltmeisterin da durchs Ziel gelaufen. Ist das nochmal ein anderes Gefühl?
Ja,
Bestimmt.
das ist schon noch mal ein anderes Gefühl.
Wird man als Age-Grouperin wahrgenommen?
Nee,
Nee,
eigentlich
ne?
nicht.
Nee, ne?
Nee.
Schade.
Obwohl ja
Aber
jetzt auch nicht so viele vor mir ins Ziel gekommen sind, aber nee, leider. Leider ist da das Augenmerk eher auf die Profis gerichtet.
ja, medial
Obwohl
auch,
auch ein
das
paar
ist
von
so.
denen noch nach mir ins Ziel kamen oder langsamer waren als ich, aber das ist leider so, ja.
Die Siegerehrung ist dann am nächsten Tag wahrscheinlich erst, ne? Oder ist die noch am selben
Genau, die ist
Tag?
dann die ist erst am nächsten Tag zum Glück. Ja, ich bin ins Ziel gekommen und dann muss ich ja erstmal zur Dopingkontrolle.
Ah,
Weil
tatsächlich.
die Age-Group-Sieger, ja, die Age-Group-Sieger müssen immer zur Dopingkontrolle, musste ich vorher auch nicht. War auch nochmal schön dann. Hätte ich mir jetzt auch ein bisschen schöner vorstellen können, meinen Sieg zu feiern. Aber gut. Was sein muss, muss sein. Und dann die Siegerehrung ist dann am nächsten Nachmittag. Das ist das Banquet of Champions, nennt sich das. Da durfte dann Alia und Dennis auch mit. Also man muss halt ein Ticket dafür kaufen. Darf man natürlich auch wieder nicht umsonst mit. Genau, und dann ist da so eine Zeremonie und dann werden die Altersklassensieger alle geehrt und die von den Profis, die Siegerin hält dann eine Ansprache und dann sind Hula-Tänzer und Feuerkünstler da und wird eine riesen Show gemacht und wird ganz schön gefeiert, ja.
Bevor ich dir jetzt die entscheidende letzte Frage stelle, möchte ich noch eine kurze Side-Story mit dir anreißen. Und zwar finde ich es total beeindruckend. Und ihr habt das auch in euren Reels oder in der Story kundgetan. Es ist unfassbar für mich, aber es wurde auch im Fernsehen übertragen, die älteste Teilnehmerin, die gefinisht hat, ist über 80, glaube ich,
Das
gewesen.
war, ja, das war richtig, richtig beeindruckend. Das war das erste Mal, dass bei der WM eine Frau über 80 Jahren gestartet ist und ins Ziel gekommen ist. Und die war auch gar nicht, also natürlich war sie jetzt nicht schnell, aber sie ist jetzt nicht eine Minute vor Zielschluss ins Ziel gekommen
Nee,
erst. Also es war
so
schon
gut.
echt
16:45,
beeindruckend.
glaube ich, hat sie gebraucht.
Ja.
Ja, es ist immer.
Und ist ins Ziel nicht gegangen, sondern, also sagen wir mal, getrabt. Also schon noch in laufender Manier ist sie wirklich da ins Ziel gekommen. Das ist unglaublich.
Ja, und dann im letzten Moment aber gestolpert, glaube ich, ne?
Ja, genau, das war ein bisschen tragisch
Ja, aber ein
tatsächlich.
bisschen,
Aber
ja.
ich glaube, sie hat sich nichts wehgetan,
Nein, nein.
ernsthaft.
Aber eine absolut unfassbare Leistung, mit in dem Alter das auf sich zu nehmen und den Spaß daran zu haben, ne? Total gut. Muss einfach hier an dieser Stelle erwähnt sein. Dürfen auch, ja. Und wurde auch
Das sind dann auch
hinterher,
meistens, das sind dann auch meistens die, die am meisten gefeiert werden.
ja, ist so. Ganz genau.
Ja,
Und sie wird
ja.
wahrscheinlich nicht letzte gewesen sein.
Nee, das kam noch welche nach ihr.
Genau.
Nee, es kam noch.
Kommen wir langsam zum Abschluss dieser ganzen Geschichte. Jetzt sind 6 Wochen schon vergangen und du hattest dich auch schon positioniert, habe ich mitbekommen. Aber dennoch, jetzt ist ein bisschen Wasser die Weser runtergeflossen. Die körperliche Zerstörung ist geheilt und auch der Kopf ist wieder so ein bisschen gerade gerückt. Weil es ist ja nicht nur eine körperliche Herausforderung, wenn man sowas angeht, sondern gerade wenn man dann auch diese Schwierigkeiten unterwegs hat, mit Bauchschmerzen und man kann nicht mehr Energie aufnehmen, ist es auch eine unglaubliche mentale Belastung, die man da durchsteht, von der man sich auch erholen muss. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Und ja, würdest du es wieder machen? Was ist mit 2026?
Ich bin noch unentschieden.
Die Qualifikation hast du, glaube ich, als Weltmeisterin, ne? Dass du wieder automatisch startberechtigt wärst.
Ja, genau, ich bin automatisch qualifiziert, ja.
So, jetzt vor dem Hintergrund, nächstes Jahr wieder beide Geschlechter gemeinschaftlich am Start, euer Projekt, Dennis und du, gemeinsam nochmal einen Qualifier machen und gemeinsam Hawaii erleben und dann die Karriere ganz entspannt ausklingen lassen.
Ja, es ist natürlich schon verlockend. Also ich habe eigentlich ja gesagt, auf gar keinen Fall. Es war auch wirklich, weil du es gesagt hattest, es war diesmal wirklich mental härter als körperlich. Also ich konnte mich ja körperlich gar nicht ausbelasten. Ich hatte auch keinen Muskelkater die Tage danach, nur in den Oberarmen von diesem heftigen Festhalten auf dem Aerobar vom Radfahren wegen dem Wind. Ansonsten hatte ich keinen Muskelkater, deswegen konnte ich mich eigentlich gar nicht ausbelasten. Musste mich aber dafür mental etwas mehr erholen, auf jeden Fall diesmal. Und ich hatte ja dann auch am nächsten Tag gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Aber jetzt so nach ein paar Tagen reizt es mich jetzt natürlich schon, weil ich war ja jetzt diesmal nur 7 Minuten schneller als vor 2 Jahren. Hatte ich mir ehrlicherweise ein bisschen mehr ausgemalt, aber es war halt einfach dieses Jahr mit den Bedingungen nicht drin. Haben auch viele andere gesagt, die auch vor 2 Jahren gestartet sind oder schon öfter. Das waren wirklich die heftigsten Bedingungen in den letzten Jahren diesmal. Ich glaube, Laura Philipp hat auch gesagt, das war das härteste Rennen, das sie jemals gemacht hat. Kann ich genauso unterschreiben. Und deswegen reizt mich natürlich schon, es nochmal zu probieren und zu gucken, ob man nicht doch nochmal an die 39 rankommt. Und auch eben zusammen mit Dennis, was du schon sagst, und auch gemeinsam mit Männern, das Erlebnis hatte ich ja jetzt auf Hawaii noch nicht. Es wäre natürlich auch spannend, das nochmal zu erleben. Aber ehrlicherweise, nächstes Jahr wird es mit Dennis nicht klappen, so gerne ich das auch hätte oder wir beide das gerne hätten,
Ja,
aber.
es ist ja schon so ein bisschen durchgeblickt eben, ja. Ist denn dieser Startplatz nur für das darauffolgende Jahr oder ist das auch fürs übernächste Jahr möglicherweise möglich
Nee,
dann?
es ist
Nee.
leider nur für folgendes Jahr. Ja, aber noch musste ich mich nicht entscheiden. Also man kriegt dann irgendwann eine Mail, wo dann eben drin steht, hier ist dein Link, kannst dich jetzt anmelden innerhalb der nächsten 7 Tage. Bisher kam die Mail nicht, also noch muss ich mich nicht entscheiden. Aber aktuell ist die Tendenz immer noch eher nein.
Ja, ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen, auf jeden Fall.
Es ist
Obwohl,
ja auch
wie.
finanziell. Ich meine, wir haben das jetzt zweimal gemacht und es ist schon ganz schön viel Geld, was man da aufbringen muss.
Okay, ich danke euch beiden für diese Geschichte. Es ist jetzt wirklich tatsächlich viel, viel länger geworden, als wir es eigentlich voraus geplant hatten, aber ich habe keine Abkürzung gefunden, ehrlich gesagt.
Ich könnte auch noch eine halbe Stunde weitererzählen, mindestens.
Ja, das denke ich schon auf jeden Fall. Aber vielen Dank, dass ihr den Spaß mitmacht hier und dass ihr bereit gewesen seid, euch hier auch so zu öffnen. Das ist nicht selbstverständlich. Und für unsere Zuhörer, auch da sagen wir natürlich Danke, dass ihr bis hierhin wieder tapfer durchgehört habt. Und man kann diese ganze Geschichte auch als Inspiration nehmen. Wir haben den Anfang gehört, wie Christina angefangen hat, mit einer Laufrunde einmal um Block 6 Minuten und was dann daraus geworden ist in 10 Jahren oder 15 Jahren zur Ironman-Weltmeisterin Age Group. Eine fantastische Geschichte. Wir freuen uns über jedes Like bei Spotify oder auf den gängigen Podcast-Portalen. Und wenn ihr uns ein Like gebt oder wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne. Wir beantworten alles. Und ja, vielen Dank an euch beide nochmal. Und unser Motto ist, der Berg wird niemals zu Ende gefahren. Macht's gut.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank. Ciao,
Hat sehr
ciao. Ich
Spaß
habe mich
gemacht.
geirrt. Der Berg wird immer zu Ende gefahren. Was habe ich gesagt? Okay, auf Wiederhören.
Es ist Zeit, ins Bett zu gehen.
Hallo Freunde, die Geschichte von Christina ist überaus inspirierend. Wie sie zu Beginn ihres Trainings lediglich einmal um den Block laufen konnte und es am Ende geschafft hat, Ironman-Weltmeisterin auf Hawaii zu werden. Du hast auch Ziele, die du verwirklichen möchtest. Du möchtest dein Fitnesslevel verbessern oder du bereitest dich sogar auf einen Wettkampf vor. Wir von Coffee and Chainrings nutzen derzeit die Joint Trainings App, um uns auf unsere Ziele in 2026 vorzubereiten. Wir haben für dich ein Black Friday-Angebot vorbereitet, welches du unten in den Shownotes findest. Über den Link gelangst du direkt auf das 30-Tage-Gratis-Abo der Join-App. Du brauchst lediglich dein Ziel definieren, deine wöchentliche Verfügbarkeit an Trainingszeit eingeben und die App leitet dich strukturiert zu deinem Ziel hin. Zöger nicht lange, lad dir die App runter, beginn mit dem Training und wir wünschen dir viel Spaß dabei.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.